Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vrindt Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Guten Tag allerseits. Sag mal, Florian, was ist denn da eigentlich mit Beteigeuze los?
Ja, der Stern wird explodieren und wir werden alle sterben.
Gut, nächstes Thema. kannst du das noch mal ein bisschen elaborieren? Also das Ding explodiert der wirklich oder macht der nur den Eindruck?
Also ich habe tatsächlich, es war richtig, also der Stern wird explodieren und wir werden alle sterben. Es hat nur keinen Zusammenhang. Also ich weiß gar nicht, wir müssten mal wirklich irgendwie hier unser ganzes Zeug. Kann bitte jemand aus der Hörerschaft mal unsere sämtlichen mittlerweile 95 Folgen systematisieren und katalogisieren und indizieren, damit ich irgendwie weiß, was ich verweisen kann, wenn ich jetzt hier über die verschiedenen Phasen der Sternentwicklung spreche.
Ach so, nein, also
sicherlich schon tausendmal erwähnt.
Das ist ja klar. Also das Ding geht irgendwann Nova, ne? So oder ja, Supernova sogar. Das ist klar. Supernova, also das macht der Stern ja ohnehin. Das ist ja das Wesen des Sterns. Aber ist es tatsächlich so, dass Beteigeuze so kurz davor ist, dass wir irgendwie innerhalb der nächsten, was weiß ich, paar Jahre mit bloßem Auge eine Supernova am Himmel sehen können?
Das ist halt genau das Ding. Also kurz davor war Beteigeuze immer schon, ja. Also das wissen wir. Aber kurz davor ist halt, da ist ein Stern, lebt halt schon ein paar Milliarden Jahre, Millionen Jahre. Also Beteigeuze ist einer von denen, die jung sind und nicht alt werden. Also der hat erst 10 Millionen Jahre auf dem Buckel. Mhm. Also im Gegensatz zu den 4,5 Milliarden Jahre der Sonne. Also der ist jung. Und weil er so groß ist, wird er auch nicht recht alt werden.
Aber je größer, desto jünger sterben Sterne?
Ja, je größer sie sind, also je mehr Masse sie haben, desto heißer brennen sie innen drin, desto schneller verbrennen sie ihren Brennstoff, desto schneller ist die Fusion zu Ende.
Okay.
Und desto, also die ganz großen Sterne leben halt irgendwie noch ein paar Millionen Jahre. Die kleinen roten Zwergsterne, die können ein paar Billionen Jahre leben. Also die leben quasi ewig.
Wow.
Aber die, also Beteigeuze, das, was hier, dass Beteigeuze sich quasi am Ende seines Lebens befindet, das wissen wir schon, ja. Mhm. Die Frage ist halt nur, was heißt jetzt demnächst, ja? Also in astronomischen Termen heißt halt demnächst, in dem Fall, irgendwann so in den nächsten 1000 bis 100.000 Jahren, irgendwann halt mal, ja. Mhm. Und das ist im Prinzip immer noch der Stand der Dinge. Also was halt jetzt interessant war, oder weswegen diese Aufregung stattgefunden hat, war, dass Beteigeuze dunkler geworden ist. Das ist jetzt an sich auch nicht mal so was Außergewöhnliches, weil der Stern hat seine Helligkeit vorher auch schon geändert, ja. Mhm. Der ist mal heller, mal dunkler geworden. Nur jetzt ist er halt deutlich dunkler geworden als vorher. Und man war sich nicht ganz sicher oder ist sich immer noch nicht ganz sicher, was jetzt der Grund dafür ist. Also ob es jetzt einer von diesen klassischen Helligkeitszyklen, der hat verschiedene Helligkeitszyklen, also ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, also das müssen wir wieder erklären.
Ist aber doch völlig klar, woran das Licht, dass der dunkler wird, weil sich ein fremdes Raumschiff vor den Stern geschoben hat.
Also. Nein, das ist nicht der Fall, sondern das ist halt, der Stern ist halt quasi der ist halt ein bisschen unrund, sagen wir mal so, also auch sowohl von dem, was er macht, als auch tatsächlich auch von der Form her, ja, also der bläst halt ständig Zeug von sich weg, weil er halt wirklich schon so am Ende ist, wo es dann wirklich sehr aktiv zugeht auf dem Stern. Das heißt, der poppt hier und dort Zeug ins All, also hat Helligkeitshausbrüche und ist von so richtig, ist eigentlich eher kein nicht so der klassische Stern, die klassische gut abgegrenzte Kugel, sondern eher halt schon so ein unförmiges Gasdingens, der halt so wie halt
ist das ein passendes Bild? So wie so ein angebissener Apfel?
Dass er so ja, ganze nein, nicht so ein angebissener Apfel, sondern stell dir vor, ich lege gerade ein Bild, stell dir vor, du hast eine Wasserbombe, die du aufheizt, ja, die halt quasi hinbrodelt. Dann ist halt, wenn das irgendwie zuerst quasi ist, so die dann ist die halt eine Sphäre und dann fängt die aber in alle Richtungen zu brodeln an und mal kommt hier was raus, mal kommt was raus und so weiter. Also die wabert so vor sich hin. Und so ähnlich ist es auch mit Beteigeuze. Der ist halt wirklich schon am Ende seines Lebens angelangt.
Große Seifenblase mit Rauch drin. Ne?
So. Ist nicht mehr komplett stabil und deswegen gibt es Helligkeitsänderungen mit verschiedensten Zyklen und es kann jetzt sein, dass halt irgendwie mehrere solcher Zyklen zusammenfallen, um halt ein besonders tiefes, langes Minimum in der Helligkeit erzeugen. Es kann sein, es kann auch sein, dass halt tatsächlich jetzt wirklich sich schon den Endphasen nähert und halt wirklich jetzt dabei ist, jetzt das einzuleiten, was dann in der Supernova endet. Aber auch da kann man keine Zeitangaben machen. Also das kann trotzdem noch 100.000 Jahre dauern, bis das so weit ist. Also im Wesentlichen wissen wir es halt nicht. Ja, also der wird halt irgendwas, der macht halt das, was er macht. Und wir gucken halt mal, was die Helligkeit angeht. Wenn es nur so Zyklen sind, dann wird er in den nächsten Monaten wieder heller werden. Und wenn nicht, dann werden wir es eh sehen. Aber wir müssen jetzt nicht gespannt darauf warten, dass es jetzt den nächsten explodiert. Also alles das klar. Geht jetzt. Kann auch sein, der kann morgen explodieren, ja. Mhm. Aber das war eigentlich immer schon der Fall, dass er morgen explodieren hätte können.
Wie viele haben wir denn eigentlich davon? Haben wir noch mehr so eine Sterne, die jederzeit uns um die Ohren fliegen können, sodass wir hier ein hübsches Spektakel am Himmel sehen?
Ja, es gibt in der Milchstraße 100 bis 200 Milliarden Sterne.
Ja.
Und wir haben nicht mal 1% davon halbwegs genau vermessen.
Okay.
Und um halt irgendwie sowas rauszufinden, vermessen heißt in dem Fall, wir haben hauptsächlich so die Position und die Geschwindigkeit, also so quasi die externen Faktoren, über das Intrinsische, die Eigenschaften, also wie Alter und Spektraltyp und halt jetzt wie, da muss man ja wirklich schon genau hingucken, um das rauszufinden. Und ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde sagen, die wird sicherlich geben, Unmengen davon, aber wir haben halt keine Ahnung, wo die Dinge rumsitzen.
Okay.
Also in unserer Nachbarschaft, die hellen Großen in unserer Nachbarschaft. Es werden auch nur die großen Sterne zur Supernova, die kleinen, so wie unsere Sonne und die noch kleineren wie die roten Zwerge, die absolute Mehrheit aller Sterne darstellen, die machen sowas ja nicht. Hm. Die werden halt einfach irgendwann, die blähen sich ein bisschen auf, werden zum roten Riesen und dann war's das. Dann fallen die in sich zusammen ohne großes Wumms und das heißt, wir wissen von den die Großen, die sowas werden können, in unserer Nähe, da besteht jetzt keine akute Gefahr, dass uns da irgendwie sowas passiert.
Was wird aus diesen roten Riesen dann hinterher?
Weiße Zwerge. Also unsere Sonne ist ein Fall, die bläht sich auf. Also am Ende, die wird auch immer heißer im Laufe der Zeit. Und am Ende ihres Lebens, weil die halt dann schon so heiß ist, bläht die sich immer weiter auf, weil die Strahlung so stark nach außen drückt, dass sie sich aufbläht, wird dann immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann hat sie quasi ihre kompletten äußeren Schichten weggeblasen ins All. Die sind dann ganz weg. Und übrig bleibt nur noch der extrem dichte Kern der Sonne. Das ist dann ein weißer Zwerg, der ist so groß wie die Erde ungefähr. Und der macht dann nicht mehr viel. So der hängt rum und kühlt ab im Wesentlichen. Mhm. Und das ist das, was mit dem meisten, mit den Sternen in unserer Sonne passiert. Die roten Zwerge, wie gesagt, die machen im Wesentlichen das Gleiche. Nur die leben halt irgendwie ein paar hundert Milliarden Jahre lang. Also bis die mal irgendwie aufhören zu leuchten und sich ihrem Endstadium nähern.
Keiner mehr da, der guckt. Ja.
Genau. Ja, also Betelgeuse ist cool, man kann hingucken, Orion jetzt gerade im Winter, schön am Himmel zu sehen, ein schönes Sternbild, das auch die meisten kennen und der Schulterstern, der schöne rot leuchtende Betelgeuse, der ist immer noch gut zu sehen mit freiem Auge, ist jetzt halt ein bisschen dunkler geworden, aber man kann ihn immer noch gut sehen und guckt hin, vielleicht habt ihr Glück und der explodiert gerade, aber ich würde nicht drauf wetten.
Worauf willst du denn wetten im Universum? Oder anders gefragt, was gibt's Neues im Universum?
Ja, na, wir hatten ja schon hier das Übliche, also eine zweite Erde ist entdeckt, die dunkle Energie ist abgeschafft, also der gleiche Kram, der auch letztes Jahr schon überall war. Was habe ich denn für Geschichten? Ich habe eine schöne Geschichte, aber da fange ich vielleicht mit einer nicht-astronomischen Geschichte an, um die einzuleiten. Und zwar erzähle ich von Pilzen.
Pilze.
Genau, weil Pilze sind ja mehr als nur irgendwie das Zeug, was man sich auf die Pizza schmeißt. Da gibt's ja ganz, ganz viele Pilze davon, ja. Und die meisten sind irgendwie mikroskopisch kleine Dinger, die man irgendwie nicht mit freiem Auge sehen kann und auch nicht im Wald einsammeln kann. Und jetzt ist die Frage, seit wann gibt's Pilze?
Das ist eine interessante Frage. Ich meine, wahrscheinlich länger als die Menschen, ja sicher.
Ja, das auf jeden Fall.
Na, ja, gute Frage, keine Ahnung.
Ja, also die Antwort der Wissenschaft, länger als wir dachten.
Ein klares Jein, habe ich heute auch noch eins dabei.
Nein, also tatsächlich sind das, ich weiß es gerade nicht, vom Deutschen Geoforschungszentrum. Mhm. Leute, die haben versteinerte Pilze gefunden. Das ist was, also Pilze versteinern recht schlecht. Mhm. Ja, aber die haben welche gefunden. Ein versteinertes Pilzmyzel, können sich alle merken fürs nächste Scrabble-Spiel, das Wort Pilzmyzel.
Na, Myzel, das war doch, womit dieses diese Enterprise nicht die, wie hieß die? Weißt du, dieses Raumschiff hat sich doch durch das Myzeliennetzwerk des Universums. Wie hieß das denn? Discovery, hast du nicht gesehen?
Nee.
Star Trek Discovery, also die letzte große Star Trek Serie war das auf Netflix, glaube ich, ja. Und die haben halt gesagt, ja, also im Subspace, ne, die haben ja den Subspace, da gibt es also praktisch ein ja, Myzel-Netzwerk, das das gesamte Universum durchdringt und das man ausnutzen kann, um ja im Grunde Sprünge von einem Ort an den anderen zu machen. Okay, ganz witzige Idee, wie sie das, also ja, musst du dir mal angucken, ist echt ganz lustig.
Ja, ich glaube, das hat aber nichts mit der Forschung hier zu tun. Also da geht es also Myzel, ist halt irgendwie erstes.
Nein, nicht?
Nein, ich glaube tatsächlich nicht, ja. In dem Fall, also Myzel sind halt diese Wurzelnetzwerke im Wesentlichen von Pilz. Also das, was man quasi am Waldboden wachsen sieht, ist ja nur quasi ein kleiner Teil des Pilzes unter der Erde, ist viel, viel mehr. Da hängen oft ganze Pilze, die da oben drauf hängen, dann quasi zusammen, sind ein einziges Lebewesen. Weil die Unterirde durch dieses Myzel zusammenhängen. Und wie gesagt, Pilze an sich versteinern schlecht, aber ab und zu findet man so versteinerte Pilzmyzele. Und genau das ist passiert. Also die haben eins gefunden und konnten jetzt dieses Gestein, in dem das versteinerte Myzel hängt. Das sind hier Wissenschaftler von, Geoforschungszentrum.
Steinpilz.
Auf jeden Fall sind Leute entweder vom Geoforschungszentrum oder von der Universität Brüssel oder beide gemeinsam, das kann ich jetzt gerade nicht genau rausfinden.
Die Wissenschaft jedenfalls hat es festgestellt.
Ja, haben geschafft, dieses Pilzmyzel zu datieren. Ja? Mhm. Und tatsächlich sind sie auf ungefähr so 810 bis 715 Millionen Jahre gekommen, die das Zeug alt war. Und das ist deutlich länger, als man bisher gedacht hat. Das älteste bisher bekannte Pilzfossil war nur 460 Millionen Jahre lang. Ja, also quasi die Hälfte von dem Zeitraum. Und dieses jetzt verdoppelte Alter der Pilze, mindestens verdoppelte Alter, ja, aber das wird ja nicht gerade der erste Pilz gewesen sein, der hier versteinert worden ist, und die wird es ja vorher auch schon gegeben haben. Das heißt, dass die Pilze schon existiert haben im Zeitalter des Toniums. Habe ich auch noch vorher nicht gekannt.
Ja, nie gehört,
aber
ja.
Was interessant ist, diese Zeitspanne, also 800 Millionen, 700 Millionen Jahre, das ist tatsächlich vor dem Kryogenium. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
Kryogenium sagt mir auch nichts, nee, aber hat was mit Kälte zu tun. Ne?
Ja, also der landläufige Begriff für diese Phase in der Geschichte der Erde ist Schneeballerde.
Ah, das habe ich schon mal gehört, ja.
Genau, ich verlinke dann auch noch einen Podcast, den ich dazu mal aufgenommen habe. Im Wesentlichen war das eine Phase in der Vergangenheit der Erde oder mehrere Phasen in der Vergangenheit der Erde, wo unser Planet komplett zugefroren war. Ja, also nicht so jetzt wie hier Eiszeit, Warmzeit, wo halt mal die Gletscher ein bisschen weiter vorrücken nach Süden, ein bisschen dann wieder zurückrücken. Also wir sind hier wo sind die jetzt hier bis Mitteldeutschland oder sowas, waren die bei der letzten Eiszeit die Gletscher unterwegs. Ja, aber in dem Fall dieses Kryogenium, diese Mega-Eiszeit, da hast du Gletscher am Äquator.
Ja, die gehen okay, also es gab überhaupt keine eisfreie Zone auf dem Planeten.
Nein, also da wird schon irgendwo das eine oder andere Loch, die eine oder andere Spalte gewesen sein oder sonst irgendwas. Aber im Wesentlichen hast du Gletscher auf der ganzen Erde, ja, wirklich überall. Der ganze Planet ist zugefroren, deswegen heißt das auch Schneeballerde. Und das weiß man, da gab es ein paar Phasen in der Vergangenheit der Erde, wo das der Fall war. Und wer jetzt wissen will, wie es dazu kommen kann, dass die Erde komplett vergletschert und wie sie dann wieder auftaut und so weiter. Also das habe ich dann in dem Podcast im Detail erklärt. Das sind ziemlich interessante geologische Zusammenhänge. Aber was das jetzt heißt, dass diese Pilze schon vor den Super-Eiszeiten existiert haben. Ja, das heißt, die müssen zu denen gehört haben, die das irgendwie durchstanden haben. Aber das Leben gibt es ja schon länger auf der Erde. Ja, das muss ja, hat ja irgendwie überlebt, diese Mega-Eiszeiten. Und die haben das anscheinend geschafft. Und wo die genau überlebt haben, das ist noch nicht ganz klar, aber die waren vermutlich hier, also die Wissenschaftler schreiben hier, die Existenz von Pilzen in dieser Zeit lässt vermuten, dass diese mikroskopisch kleinen Pilze wichtige Partner der ersten Pflanzen waren, die vor etwa 500 Milliarden Jahren die Erdoberfläche besiedelten. Dies ist eine wichtige Entdeckung, die dazu Anlass gibt, unsere Zeitachse der Evolution der Organismen auf der Erde zu überdenken. Mhm. Das waren die Pilze und da passt jetzt die Astronomiegeschichte dazu.
Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, welche Schlussfolgerungen für die Evolution die da jetzt konkret ziehen, aber soweit
das kann ich jetzt nicht sagen, dazu habe ich zu wenig Ahnung von dem Thema. Aber ich erzähle dir was über noch was mehr zur Schneeball-Erde-Geschichte und zur Frage, wie so eine komplett zugefrorene Erde wieder auftauen kann. Weil es ist nämlich, das hat mich damals, also man hat, wie man das, es gibt ein Buch, das ich gerade nicht, den Titel nicht kenne, wo diese Schneeball-Erde-Geschichte drin, ich glaube von der Gabrielle Walker, aber mir fällt der Titel nicht ein, wo halt die Entstehungsgeschichte dieser Theorie des Schneeballs Erde erklärt ist. Und das war halt lange Zeit sehr umstritten. Weil ich dachte, das kann ja erstmal nicht sein, dass die ganze Erde zufriert. Und wenn sie zugefroren ist, dann kann sie nicht mehr auftauen, ja. Weil du hast sowas wie so, du hast Eis-Albedo.
Ja, du hast eine Rückstrahlung. Ja.
Also je mehr Eis, desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert, desto kälter wird's, desto mehr Eis kriegst du, desto mehr Sonnenlicht reflektiert und so weiter. Und
wenn halt die Erde komplett mit Eis ist, dann irgendwann bricht irgendein großer Vulkan trotzdem aus und schafft es vielleicht ein bisschen Zeugs in die Atmosphäre zu schleudern, was das dann wiederum Treibhauseffekt macht.
Das ist im Wesentlichen so der Mechanismus, oder ich bin da auch kein Experte für diese geologischen Zusammenhänge, aber im Prinzip ist genau das dieser Mechanismus, dass du hast halt dann ein bisschen Vulkanismus und da kann ein bisschen CO2 dann irgendwie in die Atmosphäre kommen und normalerweise wird das nicht helfen, ja, weil normalerweise wir haben ja immer CO2 in der Atmosphäre und dann kommt der Regen und dann wird das wieder irgendwie ins Meer gespült und dann wird es irgendwie ins Gestein gebunden und dann kommt es mit der Tektonik wieder runter. Also das CO2 kann sie nicht anreichern und nicht in solchen Mengen anreichern, dass es reicht für einen Treibhauseffekt, um diesen Schneeball Erde aufzutauen. Mhm. Aber wenn du eine Schneeball Erde hast, dann ist da kein Wasser in der Atmosphäre, weil alles Wasser ist im Wesentlichen gefroren. Ja, du hast, also da regnet es nicht.
Das heißt, warum nicht? Also ja, es gibt doch auch, obwohl alles gefroren ist, wärmere und kältere Regionen, wo so irgendwelche Dynamiken.
Aber nimm die Antarktis. Die Antarktis ist eine Wüste. Ja, da hast keine großartigen Mengen Feuchtigkeit in der Atmosphäre, stimmt, die da runterrennen können. Ja. Und weil halt da alles gefroren ist. Und da war halt das Wesentliche, das Wasser war gefroren im Eis, in der Atmosphäre war nicht genug, das heißt, da irgendwie andauernd regnet. Das heißt, alles CO2, das in die Atmosphäre gekommen ist, ist dort mal geblieben und hat sich angesammelt und angesammelt und angesammelt. Ja, bis irgendwann warm genug war, dass es aufgetaut ist. Das ist so der klassische Mechanismus. Jetzt hat man einen anderen entdeckt. Und zwar ging es jetzt darum, eine Schneeball-Erde-Phase, die noch älter war. Ja, jetzt reden wir über sowas von, wir haben geredet zu 500, 700, 600 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Ja, wir reden jetzt über die sogenannte paläoprotozoische Vereisung.
Paläoprotozoische Vereisung.
Mhm. Genau, oder die Huronische Eiszeit.
Klingt geiler.
Das
Hyaluronzeit,
genau. Huronische Eiszeit.
Huaronische Eiszeit.
Du huronische
Eiszeit. Huronisch.
Okay. Genau. Das war vor 2,3 Milliarden Jahren. Ja. Also wirklich schon, da hat das Leben gerade mal so erst angefangen. Und das war quasi eine Mega-Eiszeit. Ja. Also die Mutter aller Eiszeiten, um mit Saddam Hussein zu sprechen. Und die hat 300 Millionen Jahre gedauert. Ja. Also das ist schon eine Zeit.
Wow.
Ja. Und
Das ist auch erdgeschichtlich, also wenn man so auf die Erdgeschichte guckt, das ist eine extrem lange Phase, oder?
Ja, also in der Zeit, ich weiß nicht gerade, wie lange die Dinosaurier existiert haben, aber die waren jetzt irgendwie, die hätten da vermutlich in der Zeit locker irgendwie entstehen und wieder aussterben können.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, jetzt haben sie tatsächlich jetzt überlegt, wie man hat gewusst, dass die gibt und auch da jetzt keinen konkreten Beleg gehabt, wie die wieder, sie hat offensichtlich aufgehört, aber wie genau war auch unklar. Also man hat gesagt, okay, da wird halt so ein Mechanismus am Werk gewesen sein, der vielleicht auch was mit der Entstehung des Lebens, weil da war quasi das Leben ist ja gerade erst entstanden zu der Zeit, also vielleicht haben da die Bakterien, die da irgendwo halt rumgeschwommen sind, vielleicht haben die da irgendwie was in die Atmosphäre reingetan, die haben auch diese Sauerstoffkatastrophe und so weiter, also wo die angefangen haben, das erste Mal Sauerstoff zu produzieren, der vorher nicht in der Atmosphäre war. Also irgendwie sowas hat man sich gedacht. Jetzt aber haben Forscherinnen und Forscher von der NASA in Australien einen Asteroidenkrater angeguckt. Mhm. Und zwar bei Yarrabubba. Ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo in Westaustralien, Yarrabubba. Und man hat schon gewusst, dass da ein Krater ist. Ja, den hat man vorher schon gekannt. Und zwar musste es ein alter Krater sein, weil der fast nicht mehr zu sehen ist. Also der ist eigentlich nicht mehr zu sehen an der Oberfläche. Du kannst ihn nur identifizieren, wenn du das Gestein anguckst. Ja, dann siehst du halt, dass das Gestein halt irgendwie so, dass du halt so Schockstrukturen drinnen hast, wo du weißt, da muss irgendwann mal was sehr Großes, sehr schnell auf dem Boden aufgeschlagen sein. Ja,
dann hat's also hat es viele Jahre erodiert. Ja.
Genau, also man hat gewusst, da ist ein Krater, aber man hat ihn bis jetzt noch nicht exakt datieren können. Und das haben die jetzt geschafft, ja. Die haben sich da so in dem Gestein eingeschlossene Mineralien, Zirkone angeguckt. Das sind sehr, sehr alte Mineralien, die man auch gut datieren kann, weil die bestimmte radioaktive Elemente enthalten. Und anhand dieser radioaktiven Elemente kann man, das ist so wie der Kohlenstoff-14-Methode, so ähnlich, kann man da auch das datieren. Und die haben jetzt rausgefunden, dieser Krater ist ungefähr 2,3 Millionen Milliarden Jahre alt. Ja,
wenn wir aufgefallen sind, ne?
das gleiche Alter wie diese paläoprotozoische Vereisung. Normalerweise würde man denken, dass ein Asteroideneinschlag nicht dazu geeignet ist, Dinge aufzutauen. Weil der Asteroid kommt, der schlägt ein und macht jede Menge Staub in der Atmosphäre.
Ja. Ja,
der ganze Staub blockiert das Licht der Sonne, es wird kalt, es wird dunkel, die Pflanzen sterben und so weiter. Also Pflanzenfresser sterben, so kriegst du Massensterben. Mhm. Aber in dem Fall war ja die Erde komplett mit Eis bedeckt. Das heißt, der Asteroid ist jetzt nicht quasi auf den Erdboden auch schon auch eingeschlagen, aber da war halt eine enorm dicke Eisschicht zwischen, dazwischen. Das heißt, was passiert ist, der Asteroid ist gekommen und hat in einen enormen Krater im Eis geschlagen. Mhm. Und was nichts anderes heißt, dass du auf einen Schlag enorme Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre kriegst.
Klar.
Ja, also in dem Fall, die haben das ausgerechnet, 5 Billiarden Kilogramm.
Wie viel haben wir jetzt drin zum Vergleich?
Ja, mehr natürlich. Ja. Das heißt, das ist halt, es ist jetzt nicht, es ist schon viel, aber halt, es ist halt so viel wie der Krater ist 70 Kilometer groß, ja, also so viel Wasser wie halt in ein 70 Kilometer großes Loch passt, mhm, im Wesentlichen. Was durchaus nicht wenig ist, ja, da passt schon einiges rein. So
mehr Boden, wie tief ist der Bodensee?
Also da passt am Fall, du hast halt Wasserdampf ist ja noch ein extrem gutes Treibhausgas,
ja.
Ja. Das heißt, du hast dann auf einmal, auf einen Schlag durch den Asteroideneinschlag einen Treibhauseffekt angestoßen, der vermutlich, wie gesagt, genau kann man es nicht wissen, aber das ist ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass dieses Ereignis die Erde dann wieder aufgetaut hat nach dieser huronischen Eiszeit. Wer weiß, wie lange die noch gedauert hätte, wenn der Asteroid nicht gekommen wäre.
Tendenziell ewig, oder? Ich meine, was hätte sich ändern können?
Irgendwann wäre schon irgendwas passiert. Wäre halt ein anderer gekommen.
Ja gut, klar. Ja, aber wäre nicht ein Asteroid gekommen. Ja.
Asteroiden sind großartig, ich kann es immer wieder sagen.
Ja, ich merke das schon. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Deutsche Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, ob wir mit geschlossenen Augen uns wirklich besser konzentrieren können. Und die Antwort lautet, jein. Ja, sie haben sich die Gehirnwellen angeguckt während des Konzentrationsvorganges und haben dann halt mit Probanden so hier Zahlenreihen auswendig lernen und wiedergeben Spielchen gespielt, mhm, und haben festgestellt, dass die, wenn die Studienteilnehmer sich konzentriert haben, die Größe der Alphawellen im Gehirn gestiegen ist. Wenn sie weggehört haben, sind die Alphawellen wieder geschrumpft. Wenn sie die Augen geschlossen haben oder geöffnet haben, ist der Anstieg bzw. das Schrumpfen der Alphawellen stärker gewesen. Ja, okay. Das heißt, rein messbar konnten sie sich mit geschlossenen Augen besser konzentrieren. Hinterher haben sie aber auch nicht mehr gewusst als die anderen.
So. Ja, aber das ist, da kann man gleich wieder mal hier eine Lanze für die Podcasts brechen, weil die könnt ihr auch, da gibt es nichts zu sehen, die
genau,
könnt ihr auch anhören, wenn ihr die Augen zu habt. Und also, wenn ihr was nicht versteht bei uns in unserem Podcast hier, macht die Augen zu. Ist dann, wenn ihr hört beim Autofahren, dann bitte nicht. Aber dann, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich Podcasts nicht, ich höre eigentlich fast nur Podcasts, die irgendwie auf die eine oder andere Art mit Wissenschaft zu tun haben, wo man sich durchaus konzentrieren muss ab und zu, aber ich höre es tatsächlich immer in Situationen, wo ich die Augen nicht zumachen kann.
Ja.
Ich überlege gerade, konzentriere ich mich?
Konzentriert man sich drauf? Das ist die gute Frage. Schafft man
es? Ich überlege tatsächlich, ob ich die Augen zumache ab und zu, wenn ich mich konzentrieren muss. Also eigentlich?
Ich nicht. Also ich mache das tatsächlich nur, um mich zu sammeln, bevor ich mich auf irgendwas konzentriere. Tatsächlich einfach mal so die optischen Reize kurz ausblenden, tief Luft holen und dann ran an die Arbeit sozusagen. Aber
ja, vielleicht auch was
im Arbeitsprozess selber oder im Denkprozess selber habe ich die Augen eigentlich nie zu.
Nee, also wenn ich fokussiere dann irgendwo auf unendlich oder sonst was oder wie man in Österreich sagt, ich schaue ins Narrenkastel, aber.
Ja, hätte ich jetzt gedacht, das heißt Fernseh gucken.
Ja, das hat sie dann auch ein bisschen so gemacht, aber im Wesentlichen, wenn du halt so quasi ins Nichts stierst, ja.
Genau.
Löcher in ins Narrenkastel schauen. Ja.
Ja. Ins Narrenkastel schauen, sehr schön.
Ja, also dann bleiben wir doch gleich hier bei Körperreaktionen. Ein Problem, das weder du noch ich haben, sind graue Haare. Weil du keine Haare hast.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich sie wachsen lassen würde, wären einige davon mittlerweile grau, ja.
Ja, und meine, ich habe keine Vollglatze, aber die verschwinden auch schon langsam. Aber es hat ein paar, da wo noch Haare sind, sind auch ein paar grau. Die Frage war jetzt, also gut, graue Haare kriegt man, wenn man alt wird. Aber es gibt ja auch immer so die Geschichten, dass halt irgendwie, wenn du dich stresst, die Haare grau werden. Mhm. Oder wenn du irgendwie so Angst hast oder sowas, ja.
Schlagartig wurden seine Haare über Nacht grau.
Ja, tatsächlich, ja. Und jetzt tatsächlich, also das ist jetzt mittlerweile, hat man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt tatsächlich gezeigt, dass es nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, diese Idee.
Ja, aber denn, also ich meine, das Haar, das schon rausgewachsen ist, das depigmentiert ja nicht über Nacht.
Nee, aber also, tatsächlich haben sie jetzt gezeigt, dass Stress graue Haare verursachen kann.
Ja.
Aber in Mäusen.
Okay. Also, aber ich meine, man muss sich ja nur mal gucken. Barack Obama, ja, der ist nicht alt, der Mann. Guck dir an, wie seine Haare ausgesehen haben, als er Präsident wurde, und guck dir an, wie seine Haare nach der zweiten Amtszeit ausgesehen haben.
Das ja, also die wirklich, Frage, ob da die können auch schnell grau werden, so Haare zwischendurch. Also ich kenne Leute, da haben die Haare angefangen grau zu werden, die haben mit 30 graue Haare gehabt, ja. Also da genau darum geht's ja. Also es gibt halt, das hängt unter anderem von den Genen ab. Also wenn du alt genug wirst, irgendwann hört der Körper auf, Melanin zu produzieren. Ja. Das ist dieses Farbpigment, dann kriegen die Haare grau.
Du meinst Melanin? Gleich
ab. Nee. Aber tatsächlich hat natürlich die Genetik spielt bei den Haaren eine große Rolle. Also mein einer Opa hat keine Haare gehabt, mein anderer Opa hat keine Haare gehabt, mein Vater hat keine Haare, ich habe keine Haare. Ja, da kann ich machen, was ich will. Also was die Haare angeht, spielen Gene eine große Rolle. Es gibt halt Gene für blonde Haare, es gibt Gene für rote Haare und so weiter. Und jetzt hat man auch ein Gen entdeckt, also 2016 schon hat man ein Gen entdeckt, das vorzeitiges Ergrauen verursacht. Mhm. Und jetzt haben Wissenschaftler, die haben ein Gen entdeckt, dass Stress eben tatsächlich an plötzlichen Ergrauen schuld sein kann. Okay. Die haben das mit Mäusen untersucht, ja. Mhm. Das heißt, ersten Schritt haben sie quasi das sympathische Nervensystem angeregt. Ja? Also das ist das, was bei Mäusen und bei Menschen auch dann quasi bei Gefahr aktiviert wird und dich irgendwie zur Flucht oder zum Kampf oder sowas anregt. Mhm. Ja. Und die Mäuse, die sie untersucht haben, die waren quasi, die waren mehr oder weniger, die haben da irgendwas unterdrückt. Ich habe zu wenig Ahnung von Biologie, um zu sagen, wie sie das machen, aber die haben halt auf jeden Fall gezeigt, dass diese Mäuse, wo sie das gemacht haben, die haben irgendwie das sympathische Nervensystem, die waren irgendwie immun gegen diese Art von Stress, ja. Mhm. Und diese Mäuse, die haben sich, deren Fell hat sich nicht verfärbt, und dieses sympathische Nervensystem hat den Körper auch nicht irgendwie in einen Alarmzustand verbracht. Bei anderen Mäusen, ja, also man schwarze Mäuse, da haben sie, wenn die Schmerz empfunden haben oder sonst was, dann ist deren Fell tatsächlich nicht komplett, aber doch an vielen Stellen weiß geworden. Ja, das ist im normalen Modus. Dann haben sie diese biochemische Reaktion tatsächlich nachgewiesen beim Nervensystem, also nicht beschrieben, nicht nachgewiesen. Da geht es um Noradrenalin, das ist das Stresshormon. Mhm. Und dieses Stresshormon wird von der Nebenniere produziert normalerweise, aber in dem Fall wird es auch von den Nervenfasern produziert, die in den Haarwurzeln sitzen.
Krass.
Ja, und da das betrifft die Melanozyten, das sind genau die Dinger, die Pigmente produzieren. Ja. Die werden von diesem Noradrenalin irgendwie genervt oder sonst was und hören dann auf, Farbstoffe zu produzieren. Das heißt, es gibt auch, sagen sie, zumindest bei den Mäusen, das geht nicht wieder weg, ja, also es bleibt so. Wenn du das sympathische Nervensystem überbeanspruchst, sterben die Farbzellen dauerhaft ab.
Die in den Haaren.
Genau,
also die an den Haaren, so.
Ja. Genau. Und okay. dann kommt eben keine Farbe mehr. Ja? Und die sagen so, der Schluss, den sie da ziehen, ist, plötzliches und verfrühtes Ergrauen des Haars lässt sich auch bei Menschen, sagen die am Ende ihrer Arbeit, auf Stress zurückführen. Mhm. Also stresst euch nicht. Oder genau. Kriegt graue Haare, ist auch nicht tragisch.
Macht dich mal locker. Genau, wenn du graue Haare hast, macht dich mal locker.
Ja, das nutzt ja nichts. Wenn die mal da grau sind, dann musst du sie färben.
Ich bin auch blöd. Ich hab so eine wunderbare Brücke zu einem Thema verpeilt. Und zwar war ja die Schneeballerde, hatten wir ja gerade. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben rausgefunden, Kälte macht doof.
Ach.
Ja. Und zwar haben sie sich einfach mal die Forscherinnen und Forscher auf der Neumayer 3 Antarktis-Station angeguckt über einen längeren Zeitraum, auch verglichen mit einer...
Jetzt kommt ja mit österreichischen Skifahren oder sowas, aber okay. Nee,
das auch, aber das ist eine andere Kausalität, da liegt es am Skifahren. haben sich also die Forscherinnen und Forscher da angeguckt, haben auch Kontrollgruppen wo sind wir hier, in den semi-ariden Gebieten oder wo wir wohnen, sich genommen und haben halt in die Gehirne reingeguckt und festgestellt, durch den mehrmonatigen Aufenthalt da unten auf der Station schrumpft der Hippocampus und damit schrumpft die Festigung von Gedächtnisinhalten und es schrumpft das räumliche Denken und es lässt nach die selektive Aufmerksamkeit.
Nein, der Kälte schrumpft viel, um den Kanal noch anzubringen. Ja. Aber der schrumpft wirklich, also messbar. Also
das ist quasi der wirklich. Hippocampus wird messbar kleiner. Das passiert wohl auch so ganz normal, also wenn du irgendwie so eine Woche krank im Bett gelegen hast oder sowas. Aber danach baut sich der Hippocampus wieder auf. Das heißt, du findest zu deiner alten Größe zurück. Und genau das hat da auch nicht funktioniert. Das Ding ist vor der Expedition, also unter die Größe von vor der Expedition gesunken. Und hat sich auch anderthalb Monate nach der Expedition noch nicht wieder normalisiert gehabt.
Das ist interessant. Ich überlege gerade, das haben die irgendwas gesagt dazu, ob das jetzt wirklich nur das so, wenn du bei dich sehr lange in sehr kalten Ecken bist, wie in der Antarktis, weil die sind ja dann nicht irgendwie nur für einen Tag, sondern die sind da für lange, das ist sehr lange sehr kalt. Oder hat man den Effekt auch schon, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier einen Tag lang Ski fährst oder sowas?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber was sie sagen ist, dass es durchaus auch sein kann, dass es nicht unbedingt auf die Kälte zurückzuführen ist, sondern auf die Reizarmut.
Ja, Spezialfälle, ja.
Ja, dass du hast halt eine Reizarmut da unten, eine extreme, also selbst wenn du rausgehst, hast du Reizarmut und du hast auch in der Station Reizarmut. Du siehst immer nur dieselben 18 Leute oder wie viele da unten sind. Kann auch sein, dass es daran liegt, aber diese Erkenntnis Drum wollen sie jetzt nehmen.
Warum ist eine Skiparty so wichtig?
Genau. Die Erkenntnis wollen sie jetzt halt nehmen und gucken, so für Mars-Expeditionen und sowas, wo du dann im Zweifelsfall ja auch mit einer großen Reizarmut
kalt ist es auch.
Kalt ist es auch, aber man ist ja geheizt. Und
du hast noch die kosmische Strahlung, die macht dich auch noch doof.
Genau, und impotent.
Ach, das auch?
Nicht?
Weiß ich nicht, ach, sicher.
Hätte ich jetzt erwartet, ist ja alles.
Das kann gut sein.
Strahlung ist ja immer schlimm.
Das sowieso, Strahlung ist böse. Das heißt, die 5G-Strahlung, habt ihr die auch schon?
Nee, also ja, ich habe schon davon gehört, dass das ganz, ganz schlimm und ganz, ganz böse ist und alle dran sterben werden.
Ich bin jetzt umgezogen, für die, die es noch nicht wissen, ich wohne nicht mehr in Jena, sondern ich wohne jetzt in Österreich, in Baden, bei Wien und habe mich dann, wie man das so macht, natürlich gleich in die entsprechende Facebook-Gruppe irgendwie eingeordnet, um zu gucken, was hier so abgeht. Ja. Und irgendwie einer der ersten Posts, die ich noch gesehen habe, war irgendwie von jemand, der erzählt hat, dass er jetzt irgendwie seit gestern hier 5G in Baden eingeschaltet ist und erzählt hat, was da irgendwie die üblichen Horrorgeschichten,
ja, sind ganz Leute, ran,
irgendwie, ne? Die alle gestorben sind, weil sie da irgendwo was da Trafostation gelöscht haben. Das ist alles Quatsch natürlich. Also wer jetzt zuhört, ja, so 5G ist jetzt irgendwie, das ist jetzt, die Leute haben sich über 4G aufgeregt, über 3G aufgeregt. Ja. Also es ist halt, Strahlung ist nicht böse, nicht per se.
Nee, und Elektrosensibilität ist auch kein biologischer Effekt, mit dem einige auserwählte oder ausgewählte Menschen elektromagnetische Felder besser in ihrem Körper wahrnehmen können als andere, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein psychologischer Effekt, der dann psychosomatische Auswirkungen auf den Körper hat.
Genau. Reden wir lieber, oder habe ich jetzt was unterbrochen eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Nee, hast du nicht. Also ich habe nur Kurzmeldungen heute dabei, also so viel habe ich nicht zu erzählen.
Genau, dann erzähle ich was über tote Menschen und Tiere.
Oh, ich glaube, das habe ich auch. Heißt das mit den Katzen?
Genau, ja. Also weiß ich, ob du Haustiere hast, vermutlich nicht.
Nein. Und wenn ich welche hätte, hätte ich garantiert, dass als letztes käme mir hier eine Katze in die Bude.
Wollen wir eine Hunde versus Katzen-Diskussion aufmachen?
Ich bin eher so ein Hundemensch, aber muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber Katzen? Ja, ich auch nicht. Oh.
Nee, ich bin jetzt irgendwie prinzipiell, also Hunde zu halten, finde ich, und das so gut wie allen Bedingungen sowieso unverantwortlich. Aber bevor ich wieder hier böse Briefe von der Hörerschaft mit Hunden kriege, ich habe nichts gegen Katzen. Also ich bin leicht allergisch gegen die Viecher, das heißt, ich würde mir jetzt keine halten.
Das habe ich auch.
Irgendwie mein Lebenswandel nicht irgendwie geeignet ist, um Haustiere zu halten.
Das ist bei mir ähnlich, aber und leichte Allergie bei Katzen habe ich auch. Und ich habe auch trotzdem
ich ganz, ganz okay.
Nee, ich mag Katzen nicht. Ich finde Katzen verdächtig. Und dumm.
Nee.
Katzen sind so dumm, die kannst du nicht mal dressieren.
Hm? Ja, ich glaube, man kann die sogar dressieren.
Es gibt Menschen, die schaffen das, ja.
Jedenfalls in dem Fall, es gibt ja immer diese Geschichten hier, also die crazy Cat Lady, die ja irgendwie mit 50 Katzen zu Hause lebt und dann irgendwie stirbt und dann fressen die Katzen die Frau auf und so weiter. Was jetzt nicht verwunderlich ist, ja, weil die halt irgendwie, die müssen irgendwas essen, Viecher. Genau. Und wenn da halt nichts mehr ist, dann essen sie halt, was da ist. Ja. Die Frage ist jetzt, die sich jetzt hier gestellt wurde in dieser wissenschaftlichen Arbeit, die wurde nicht gestellt, die wurde beantwortet quasi, ob Katzen das auch tun würden, wenn sie jetzt quasi nicht irgendwo
eingesperrt
leiden, wenn sie nicht irgendwo eingesperrt sind, sondern würden jetzt einfach auch, wenn sie jetzt keine äußeren Zwänge haben, würden die Menschen fressen, Katzen.
Anscheinend ja.
Genau. Das war jetzt tatsächlich keine Studie, die irgendwie jetzt irgendwie gezielt gemacht wurde. Man hat es nicht irgendwie erforschen wollen, wollte nicht erforschen, ob Katzen Menschen fressen, sondern es ging so diese Body Farms, ja. Mhm. Also, wo halt im Wesentlichen halt irgendwie tote Menschen in der Gegend verstreut werden, um zu gucken, was mit ihnen passiert, wie der Verwesungsprozess durchführt, was halt für die Forensik ganz gut ist, um das zu wissen, welche Würmer, Viecher wann wo anfangen, den Körper aufzufressen, abhängig von welchen Umweltfaktoren und so weiter. Also es ist durchaus seriöse Forschung.
Ja, super spannend hier, wie heißt denn unser Lieblingsforensik? Genau. Der hat da ja ganze Bücher drüber geschrieben, so was Maden in Leichen und so.
Also, genau. Ja, super also spannend. Ich finde es mal witzig, diese Bodyfarmen. Also wenn du, ich kenne ja einige Leute, die sagen, sie spenden nach ihrem Tod den Körper für die Wissenschaft und kennen eigentlich, denken, die es getan haben. Und die glauben halt immer, sie landen dann irgendwo im Hörsaal und oder werden irgendwie plastiziert, aber im Wesentlichen.
Werden sie von Maden aufgefressen und dabei beobachtet.
Ja, na, aber das ist tatsächlich so eine Bodyfarm, das ist halt irgendwie, also finde ich auch vollkommen okay. Also ist ein sinnvoller wissenschaftlicher Zweck. Also wenn du das halt, du insofern. Ich glaube, die Leute, die das machen,
überhaupt, aber es ist halt maximal unromantisch. Und wenn du sagst, ich stifte meinen Körper der Wissenschaft, hast du halt so ein sehr romantisches Bild im Kopf.
Ne? Das natürlich, ja. Aber in dem Fall haben die jetzt quasi hier untersucht, was mit diesen 5 Leichen waren, ja, was mit denen passiert. Und wollten auch gucken, welche Aasfresser da kommen. Ja, es gibt tatsächlich Tiere in der Wildnis, die rumlaufen und Aas fressen. Ja? Und
Geier.
Es ist egal, ob da jetzt ein totes Reh oder ein toter Mensch rumliegt. Mhm. Und wollten halt die Fraßspuren gucken und so weiter. Was alles interessant ist, wenn du halt als Forensiker wissen willst, wann ist der Mensch gestorben und was ist mit dem passiert. So, tatsächlich gibt es auch Katzen, die rumlaufen. Nicht jetzt Wildkatzen, die gibt es auch, sondern einfach Katzen, die halt irgendwie entweder irgendwie abgehauen sind oder einfach so
frei verwilderte rumlaufen. Hauskatze
ist genau. Das. Genau. Ja. Und die haben gemerkt, also die haben das natürlich irgendwie das ganze ihre Leichen in der Bodyfarm überwacht und festgestellt, da sind auch ein paar Katzen aufgetaucht, 2 Stück. Unabhängig voneinander und haben angefangen, da an den Menschen rumzuknabbern. Und das hat ihnen anscheinend gefallen, denn die sind immer wieder gekommen und zwar immer wieder zur gleichen Leiche, ja. Mhm. Also die wollten halt nur die eine fressen.
Und was ich immer super finde, ist, dass sie am liebsten Schultern und Arme gegessen haben.
Ja,
lecker Schulter.
Ein Schulterstück, so ein Chicken Wings, wer essen auch Schulter und Arme von Viechern, also warum sollen die Katzen das nicht auch essen?
Ja, stimmt. Ja. Was sie dazu geschrieben haben, habe ich dann auch noch gesehen, war, diese Beobachtung ist bisher einzigartig, das heißt, es ist nicht irgendwie reproduziert und kannst keine, ja, wie nennt man's, sicheren Aussagen über den Zusammenhang verwilderte Hauskatzen und Leichenfressen treffen, aber immerhin. Und ich finde, das ist ein guter Hinweis übrigens darauf, dass man Katzen noch weniger vertrauen kann, als ich sowieso vorher schon angenommen habe.
Ja? Ist okay.
Ganz schlimm. Normalerweise essen Katzen ja Ratten.
Ja.
Also Mäuse, nein. Aber meine nächste Geschichte geht mit Ratten doch.
Okay.
Und zwar haben Schweizer Wissenschaftler festgestellt, dass Ratten alttestamentarisch denken.
Ach.
Ja, ist irre, ne? Und zwar alttestamentarisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Wie du mir, so ich dir. Sie haben nämlich festgestellt, dass Ratten bereit sind, ihr Futter mit ihren Artgenossen zu teilen, also hilfsbereit zu sein. Das machen die aber nur mit den Artgenossen, von denen sie beim letzten Mal auch irgendwie ein Zückerchen gekriegt haben oder irgendwie sowas. Ja, also die Ratten tun einander Gefallen, aber nur, wenn die eine Ratte, also die, ne, die ihr vorher einen Gefallen getan hat. Fand ich auch ganz cool. Und dann haben sie noch geguckt, ob das irgendwie so ein unmittelbarer Reizreaktionszusammenhang ist. Ne? Also ob die Ratte sich einfach nur daran erinnert, okay, du hast mir vor einer halben Stunde was Gutes getan, jetzt tue ich dir was Gutes. Haben aber festgestellt, dass das auch dann noch passiert, also dass die Ratten einander immer noch einen Gefallen auch dann tun, wenn der letzte Gefallen 3 Tage zurückliegt, bevor die Revanche kommt. Also die denken nicht nur von jetzt auf gleich oder von Tag zu Tag, sondern merken sich, ob jemand nett zu ihnen war oder nicht. Und das Interessante daran ist, dass es eigentlich keine Rolle spielen darf, was du mir vor 3 Tagen Gutes oder Schlechtes getan hast. Okay. Wichtig ist eigentlich nur, was du mir zuletzt Gutes oder Schlechtes getan hast. Weil das Gehirn verbraucht viel Energie und bildet darum Heuristiken und sagt halt, okay, wenn der Florian mir zuletzt was Gutes getan hat, kann ich ihm jetzt auch was Gutes tun.
Das heißt, ich kann der jetzt irgendwie die Fresse hauen und dann schicke ich dir ein Bier und dann ist alles gut?
Sozusagen. Das wäre, wie nennt man das denn? kognitiv sinnvoll, ne? Ja. Dass ich mich nur auf das Bier beziehe und nicht darauf, dass du mir auf die Fresse gehauen hast. Und die Wissenschaftler sagen auch, das ist eigentlich auch der Trick, wie man als Mensch verhindern kann, dass man ausgenutzt wird. Ja? Guck dir einfach an, hat Florian mir eigentlich zuletzt was Gutes getan und sollte ich ihm deswegen auch was Gutes tun? Oder hat er mir zuletzt was Schlechtes getan und ich sollte ihm vielleicht diesmal nichts Gutes tun? Ansonsten lernst du natürlich auch wieder, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Ich tue dir immer wieder was Gutes. Also, so. Und jetzt hätte man eigentlich erwartet,
unsere Ethik jetzt von Ratten oder was?
Genau. Und jetzt hätte man ja eigentlich erwartet, dass so ein Rattengehirn, das ja wesentlich einfacher strukturiert ist, sich tatsächlich immer nur auf den letzten Moment der Interaktion bezieht. Aber genau das machen die Ratten nicht. Und das finde ich sehr faszinierend.
Interessant. Ja, dann machen wir gleich weiter mit ekligen Tieren. Ich habe noch eine Geschichte, die nur ganz kurz, da geht's um den Coronavirus, also das Coronavirus. Also das möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, das Fass, da habe ich zu wenig Ahnung und da passiert zu viel.
Ja.
Aber ich war übrigens krank vor ein paar Wochen, aber ist wieder gut. War kein Coronavirus, denke ich mal. Aber was ich interessant fand, solche Viren, die müssen ja immer irgendwo herkommen. Ja, also auch sowas, die kommen ja meistens immer über mindestens zwei Tiere. Ja,
also, ja, das, ja.
Ich habe jetzt den genauen Prozess nicht mehr im Glauben, aber es geht immer so, dass das quasi so wie die da kommt irgendwie so ein Erreger, der geht ins eine Tier rein, dass er aber nicht irgendwie krank wird und dann wird es auf ein anderes übertragen und von da kommt es dann irgendwie zum Menschen.
Also genau,
und
dann hast du wieder
eine Kette, die du brauchst.
Irgendeiner von uns Idioten Sex mit irgendeinem Tier und wundert sich, dass ein Virus auf die Menschheit sich eingefangen hat.
Muss nicht immer Sex sein. Aber jedenfalls in dem Fall ist jetzt die Frage, wo jetzt das Coronavirus herkommt. Und ich habe jetzt nicht intensiv mit dem ganzen Corona-Thema beschäftigt, also nicht jetzt mit der Wissenschaft dahinter. Da habe ich in den letzten Tagen keine Zeit gehabt, aber jetzt habe ich eine Nachricht gefunden, die ich ganz interessant fand. Die ist schon ein paar Tage älter, die ist noch von vor einer Woche oder 10 Tagen ungefähr. Sollte sich das geändert haben mittlerweile bei dem Thema, dann sag gerne Bescheid. Aber hier ist die Frage, hast du das mitbekommen, wo das Coronavirus herkommt?
Nee, ich habe mal irgendwas mit Schlangen gelesen, aber...
Genau, Schlangen.
Tatsächlich,
cool. Ja. Also es ging halt irgendwie, man hat tatsächlich gewusst, dass... von Schlangen auf den Menschen übergesprungen sein, was ich sehr, sehr interessant finde. Ja,
ja, weil ich meine, was machen Menschen mit Schlangen, dass sie denen so nahe kommen, dass so ein Virus überspringen kann? Ne? Vielleicht essen. Doch wieder Sex.
Essen.
Essen?
Ja.
Ah, dann nicht gut gekocht, ne?
Ja, weiß nicht. Also in dem Fall, also die haben halt untersucht, also zuerst haben sie halt das Virus isoliert schon, den Code untersucht und so weiter. Das ist halt wie bei allen diesen Viren ein sehr variabler Virus und kann halt irgendwie Artenbarrieren leicht überwinden dadurch. Und der Verdacht, also was man schon ziemlich früh gedacht hat, war, dass eben dieses, dass die von irgendwelchen exotischen Wildtieren kommen, die gegessen werden, ja. Weil in Wuhan, da wurde es eben aufgetreten ist das erste Mal, da haben die auch so einen Markt für Wildtiere und haben halt geguckt, welche Tiere jetzt da in Frage kommen. Das sind prinzipiell aus Gründen, die ich jetzt nicht irgendwie erklären kann, Vögel, Schlangen, Murmeltiere, Igel und Fledermäuse.
Die als interessanter in Speisezettel kommen. Auch so, ne?
Ja, und haben halt tatsächlich gefunden, also dass mit großer Wahrscheinlichkeit, dass dieser Coronavirus entstanden ist, durch den Genaustausch eines Coronavirus aus Fledermäusen mit einem weiteren Erreger aus einer unbekannten Quelle. Und diese unbekannte Quelle, die scheinen eben diese Schlangen zu sein, die tatsächlich, also bei die größte Übereinstimmung haben sie bei zwei Giftnatterarten gefunden, die eben da in China verbreitet sind und die auch tatsächlich auf diesem Markt in Wuhan als Delikatesse angeboten werden.
Da drängt sich ja sofort die Frage auf, ob es nicht insgesamt vielleicht sogar dann auch für die globale Seuchenprävention sinnvoller wäre, auf ausschließlich pflanzliche Kost auszuweichen.
Das ist sowieso in sehr, sehr vieler Hinsicht
sehr
sinnvoll. Ja, ja. Und dann muss man irgendwelche exotischen Wildtiere muss man sowieso nicht essen. Ja, also das mal ganz abgesehen von irgendwelchen nachhaltigen Ernährungsstrategien, muss da jetzt irgendwie keine komischen irgendwie vom Aussterben bedrohten, weiß nicht, ob die vom Aussterben bedroht sind, aber das macht man ja gerade in China mit dieser unter Anführungszeichen traditionellen chinesischen Medizin, da wird ja alles irgendwie gegessen, was nicht
bei drei auf den Bäumen ist und was man malen kann. Ja.
Genau. Also es ist, glaube ich, man kann, glaube ich, ganz allgemein sagen, es ist in so gut wie jeder Hinsicht besser, Tiere nicht zu essen, als sie zu essen.
Ja, stimmt. Wo wir bei pflanzlicher Ernährung sind, norwegische Wissenschaftler haben sich den Weinbau im Klimawandel angeschaut.
Aha.
Und haben festgestellt, und das finde ich ziemlich enorme Zahlen, bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad würden die Weinbauregionen weltweit um 56% schrumpfen.
Hui.
Was wirklich enorm ist. Beim Anstieg von 4 Grad wären es 85%. Und jetzt kommt das In Mais des Weinbaus. Wenn sich die Zusammensetzung der Rebsorten nicht ändert. Ja, das heißt, du gehst natürlich hin, also in Deutschland zum Beispiel, da spielen sie ja gerade auch mit Merlot rum und sowas, ja eigentlich Rebsorten sind, die wesentlich weiter südlich in wesentlich warmeren klimatischen Bedingungen sich zu Hause fühlen. Und das wandert jetzt halt alles nach Norden hoch. Aber selbst dann, selbst wenn sich die Zusammensetzung der Rebsorten im Weinberg und in den Weinbauregionen ändert, würden immer noch 24% der Anbaugebiete verloren gehen. Das heißt, es wird ein Viertel weniger Wein angebaut werden, wenn wir in, weiß ich nicht, 50, 60, 80 Jahren die 2 Grad gerissen haben werden.
Ich bin ja eh kein Weintrinker, aber ich schon. Wirklich hat man beim Bier braucht man auch mit Pflanzen irgendwo wachsen. Also mhm. Das mal noch irgendwie Schnaps trinken.
Das Deutsche Weininstitut allerdings hält Deutschland für den Gewinner des Klimawandels.
Ach, ja,
weil die höheren Temperaturen den Reifegrad der Trauben erhöhen und ein höherer Reifegrad macht einen besseren Wein hinten raus. Gab's vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal irgendwie, sagte jemand, eigentlich müsste man jetzt schon anfangen, Moselweine einzulagern, weil die jetzt schon eine höhere Qualität haben durch den Klimawandel, weil es wärmer wird, aber noch am Markt ein bisschen unterm Radar irgendwie langlaufen. Also noch günstiger sind als vergleichbare von, was weiß ich, Mittelrhein oder so.
Ja gut, dass ich kein Weinträger bin, tangiert mich das weniger, irgendwas einzulagern. Also, ich habe irgendwie Zeug eingelagert, aber das liegt...
Altersvorsorge, Altersvorsorge.
Altersvorsorge, was, da kann ich da, wenn ich dann irgendwie keine Rente kriege, kann ich mich mit meinem eingelagerten Wein zumindest irgendwie so weit wegsaufen, dass ich nicht mehr merke, wie mies mir ja, geht. Ja,
genau so. Ich habe vor, warte mal, lass mal denken, was haben wir denn, 2020? Ich habe vor über 10 Jahren, habe ich einen Karton, also eine 6 Flaschen Holzkiste Bordeaux gekauft. Und habe auch gedacht, so ja, irgendwann, ne, entweder trinkst du ihn, wenn er super ist, oder wenn du Geld brauchst, verkaufst du ihn. Oder wenn du so weit bist, dass du einen Karton Wein verkaufen würdest, weil du Geld brauchst, kannst du ihn halt auch erst recht saufen, weil dann ist alles vorbei. Und den werde ich jetzt verkaufen demnächst und werde damit 100% verdient haben. Enorm, oder?
Ja, also vielleicht, das ist meine Frage, vielleicht kann an die Menge, also vielleicht kann die Hörerschaft das beantworten, vielleicht gibt es Expertinnen und Experten da. Ich habe eine teure Flasche Alkohol bei mir zu Hause rumliegen,
ja.
Die habe ich mal gekauft als Requisite für eine Fernsehsendung, wo es um Bier ging bei den Science Busters. Das war eine Flasche, ich glaube 44%iges Bier von dieser schottischen Brewdog, dieser schottischen Brauerei.
Ja.
Sink the Bismarck heißt das Bier.
Sink the Bismarck, das muss ich mal googeln.
Das war irgendwie, gibt es eine Geschichte dazu, warum das heißt, aber die erzähle ich jetzt nicht. Und das war auch schwer aufzutreiben. Ich habe es irgendwie nur, die ist auch nicht mehr, wird auch nicht mehr produziert und alles. Ich habe die dafür für 100 Euro irgendwo bekommen bei irgendeinem Händler, weil ich die eben als Requisite für die Show brauchte. Und die habe ich immer noch bei mir rumstehen. Und vielleicht ist die auch schon 10.000 Euro wert oder sowas.
Weiß ich nicht, auch für einen 100er kaufe ich sie dir ab.
Na, wer hab's, wer hab ich gezahlt?
Ja, 105. Nee.
Ja.
Mist.
Ja, mal gucken. Ich warte, bis mir jemand 10.000 Euro anbietet oder 1.000 Euro und dann schicke ich in einem Live-Video, wie ich meinen Radler mache.
Ich habe hier eine Brewdog-Brauerei hier um die Ecke bei mir, also um die Ecke, ja. Also 5 Kilometer entfernt oder sowas. Wenn ich da mal hinkomme, frage ich mal nach. Das ist ja wirklich mal interessant. 44% ist enorm. Das stärkste Bier, das ich bisher getrunken habe, hatte, glaube ich, 27% und war auch sehr, sehr beeindruckend. Getrunken hast du davon aber noch nicht, ne?
Ich habe diese Art von Bieren schon öfter getrunken, also das habe ich nicht getrunken. Das ist Teil einer Show, wo ich selbst zeige, wie man so hochprozentiges Bier macht und wo ich dann irgendwie auch fürs Publikum irgendwie aus normalem Bier irgendwie so ein 30%iges Dings produziere. Also
wie macht man das? Erklär mal.
Guck dir das im Fernsehen an.
Na. Gibt's
also auf den, na, ein bisschen einfach Destillation mit Eis. Also du nimmst das Zeug, frierst es ein. Alkohol hat einen wesentlich tieferen Gefrierpunkt als Wasser. Das heißt, wenn du das Ding, es muss wirklich so in eine Plastikflasche um das Bier. Idealerweise irgendwie so ein dunkles, malziges Bockbier, was schon von sich aus viel Alkohol und Geschmack hat. Füllst in eine Plastikflasche, lässt es frieren. Ein Tag, 2 Tage, also je länger, nicht 2, 3 Tage, also wirklich möglichst komplett durchgefroren sein. Dann lässt du es auftauen, aber quasi jetzt nicht einfach auftauen, sondern ideal, nimm eine Karaffe, stell das die Plastikflasche aufgeschraubt so darüber, dass es so langsam abtropft, das auftauende Bier. Und dann nimmst du halt so den ersten Viertelliter, das erste Achtel oder sowas, was da rauskommt. Denn das mit dem meisten Alkohol taut als erstes auf.
Ja.
Das heißt, das, was als erstes rauskommt, hat den meisten Alkohol und den meisten Geschmack. Das wird alles drin konzentriert. Und übrig bleibt dann im Wesentlichen das reine Wassereis. Das heißt, du kannst durch diese simple Eisdestillation sehr leicht den hochalkoholischen Anteil von so einem Bier abtrennen.
Kann man das eigentlich öfter machen? Machst du das dann öfter oder machst du das nur einmal in einem
Durchgang? Nee, also jetzt auf der Bühne mache ich das nur einmal, aber im Prinzip, also ich meine, du musst das halt dann theoretisch immer weiter drunter kühlen. Also irgendwann,
ja, du musst die Temperatur vor allem immer präziser kontrollieren dann auch, ne?
Also. Ja, weil vor allem irgendwann besser der reine Alkohol friert bei minus 144 Grad, okay. Also wenn du dann immer höhere ab, dann irgendwann kommst du im Tiefkühlfach nicht mehr durch.
Ja,
dann brauchst du eben andere Technik. Aber man kann das sehr leicht zu Hause machen. Ich habe das auf der Bühne schon dutzende Male gemacht. Das ist immer ganz nett. Hm. So, was nicht nett ist, wir waren beim Klimawandel.
Katze.
Eine der Dinge, wo manche sagen, die uns retten werden, in Sachen Klima ist, wenn wir Atomkraftwerke, oder was darf man nicht sagen?
Kernkraftwerk darf man nicht, nee, warte mal.
Ja, wie auch immer.
Kernkraftwerk darf man nicht sagen, weil das klingt so nach Obstkern, weißt du, so harmlos.
Ach so.
Sowas. Also dabei ist jeder, der sich einmal damit beschäftigt hat, wie so ein Ding funktioniert, kann eigentlich gar nicht anders als Kernkraftwerk zu sagen und nicht
Atomkraftwerk. Ich habe gedacht, die machen das so wie Kürbiskernöl und dann irgendwie.
Genau,
machen.
Also die pressen Plutonium aus und da kommt dann Energie hinten raus.
Genau. Nee, also was auch immer. Also die sagen, es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die sagen, wir müssen weiter unsere Atomkraftwerke betreiben, weil die halt CO2-neutral sind und das uns quasi nicht mehr macht. Was ich für Quatsch halte, aus vielen Gründen.
Ich auch.
Mag durchaus sein, dass natürlich die Energieproduktion an sich, die da rauskommt, ist tatsächlich CO2-neutral, aber das ist ganz viel davor, was man machen muss. Und ich finde halt, Atomkraft ist halt so wahnsinnig undemokratisch, ja, und intransparent, weil das Uran, das kriegen wir auch nicht bei uns im Vorgarten, sondern es kommt meistens aus Ecken, die sowieso schon politisch nicht so toll sind.
Ja gut, das finde ich aber eher ein schwaches Argument, weil das ist mit allem so, ne? Mit allem, was wir in irgendeiner Form zu unserer Energieversorgung brauchen, ist moralisch fragwürdig zustande gekommen.
Ja, aber das war nicht das Einzige. Wenn du quasi das, was du tun musst, um aus dem Uran dann quasi was Atomkraftwerken einsetzt, ist ja jetzt quasi die erste Näherung das Gleiche, was du auch machen musst, um da Atomkraft draus zu machen, Atombomben draus zu machen. Mhm. Das heißt, du hast da immer die ganze Militärkomplex, Geheimhaltung,
Dinge, das alles
involviert. Also, und dann hast du natürlich das Müllproblem. Ja?
Das auch. Und das mit den Kernwaffen, das ist eigentlich ein sehr gewichtiges Argument, das immer hinten runterfällt. Ich habe vor Jahren mal einen Resonator-Podcast zum Thema gemacht, verlinke ich dann in den Shownotes. Da sagte dann nämlich auch der Sachverständige, man darf nie vergessen, jedes Land, das einen Atomreaktor hat, um Strom zu produzieren, ist prinzipiell auch in der Lage, Atomwaffen herzustellen. Und du willst keine Welt, in der jedes Land Atomwaffen herstellen kann, wie es lustig ist.
Ja. So, aber ich wollte jetzt über den Müll reden.
Ja,
und das ist ja auch ein immer noch ungelöstes Problem.
Transmutationsmythos,
sage ich immer. Ja, geh weg mit der Transmutation. hier geht es tatsächlich um die Lagerung, ja, dass das Endlager, das nicht existiert irgendwo. Und die Frage ist halt, du kannst selbst wenn du es schaffst, irgendwo ein unter Anführungszeichen Endlager zu finden, dann ist die Frage, ist das wirklich ein Endlager? Ja, weil Endlager sollte heißen, das Zeug bleibt dort drin, bis es nicht mehr gefährlich ist, und in der Zwischenzeit geht es uns allen nicht auf die Nerven. Das ist ja eigentlich das, was so ein Endlager idealerweise sein sollte. Und ja.
Da kriegst du halt auch das Problem, ne? Also ich habe auch mal, auch im Rahmen des Resonator-Podcasts, wo es ist halt toll, wenn du mit Grundlagenforschern viel reden kannst, da war halt auch, ich habe auch mal mit einer Geologin gesprochen, die sagte auch, als wir das Zeug in Eisstöcke verbuddelt haben, sind wir Geologen davon ausgegangen, dass Eis stabil ist. Heute wissen wir, Eis fließt, und zwar aus Geologengesichtspunkten sehr schnell.
Also Salzstöcke?
Salzstöcke, ja, natürlich.
Ja, Entschuldigung. Sagen, ja.
Salz fließt, und das aus geologischen Gesichtspunkten halt sehr schnell. Mhm. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber trotzdem schnell genug, ja.
Ja, und jetzt haben wieder Wissenschaftler aus China, ein chinesischer Wissenschaftler aus den USA.
Also amerikanische Wissenschaftler.
Ja.
So mache ich das übrigens immer, ne? Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, selbst wenn es Deutsche sind, die in Amerika forschen.
Ja. Ich habe jetzt gerade hier den Namen gesehen und dachte, das wäre irgendwie chinesisch. Vom Ohio State Center for Performance and Design of Nuclear Waste Forms and Containers. Also ein Institut, das im Wesentlichen sich anguckt, die Behältnisse für Atommüll.
Ja.
Und die sind nicht so toll, wie man dachte. Also die Art und Weise, nimmst du nicht einfach quasi den Atommüll, der anfällt, und schmeißt den irgendwo in die Erde. Ja? Nee, der muss ja dann auch danach noch aufwendig behandelt werden, bis er überhaupt irgendwie transportabel ist und so weiter.
Oder verglast oder sowas, ne?
Genau, das geht's, ja. Also du hast quasi dieses Zeug, was auch immer. In dem Fall ging es um hochkontaminierten Atommüll, also der bei den Waffenproduktionen anfällt. Mhm. Und das wird tatsächlich irgendwie mit gemischt, wodurch dann eben so ein Glas oder die Keramik entsteht. Und diese Mischung, diese Glas-Keramik-Mischung, die tust du in Stahlkanister und die kommen dann in die unterirdischen Lagerstätten, ja, wo sie halt idealerweise als Endlager bleiben sollten. So, was die jetzt rausgefunden haben, ist, dass diese Beständigkeit, was man dachte, dass diese Keramik, das Glas in den Stahlkanistern, dass das ewig lang hält, dass das gar nicht so ist. Dass das viel früher korrodieren als gedacht, weil nämlich man bisher nicht untersucht hat oder nicht berücksichtigt hat, wie jetzt dieses Glas, dieses radioaktive Glas, die Keramik mit dem Metall wechseln wirkt, ja, wenn es drin ist. Und das tut's nämlich, ja. Da gibt's, weil das liegt am Eisen, weil der Stahl, also die Kanister sind aus Eisen gemacht, ja, und Eisen, das hat das bin jetzt zu wenig Chemiker, um das genau erklären zu können, aber das verbindet sich gerne mit Silizium. Aha. Silizium ist ein wesentlicher Bestandteil von Glas. Das heißt, die beiden das Zeug, was in dem Kanister ist, diese radioaktive Glaskeramik, reagiert mit dem Kanister selbst, das Ganze korrodiert und die Dinger halten das Zeug nicht, was sie halten sollen.
Ja, geil. Es ist übrigens auch noch ein ganz interessantes Ding. Also es wird dann verglast, wird in die Castor-Behälter verpackt. Und wir haben ja dann immer in den Nachrichten gehört, über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dass neue Castor-Behälter aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague, immer so dieser feststehende Begriff, in das Zwischenlager Gorleben eingefahren wären. Jetzt ist einfahren ein Begriff aus dem Bergbau. Und bedeutet, mit diesem Korb oder wie auch immer, unter Tage runterfahren, ja, ins Erdreich hinein, sozusagen. Was aber, und das ist eigentlich das Pikante an dieser Geschichte auch, was aber in Bezug auf das Zwischenlager Gorleben einfahren bedeutet, ist, die Züge sind durch den Zaun auf das Gelände gefahren und stehen da rum. Ja, die Castor-Behälter stehen da quasi im Freien rum, eventuell noch in einer Halle. Aber es ist halt wirklich, wenn du sagst, ne, ja, die sind eingefahren, ja. Dann, die sind unter die Erde verbracht worden, jetzt wird alles gut. Das ist ja auch ein ganz interessantes Ding. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die Journalisten diesen Begriff auf den Leim gegangen sind und nicht viel früher gesagt haben, die sind nicht eingefahren, die sind da geparkt worden.
Ja, das klingt so wie was man sagen will, wenn man es ganz, also wir machen es jetzt ganz seriös und richtig. Und
genau.
Der wird aber einfahren.
Ja. Also die sind da Achtung auf Gleis 3.
Eingefahren,
aber ja. Achtung auf Gleis 3, der Zug fährt ein. Also so, Das ist echt ganz witzig. Aber sobald du einmal in Bergbaukategorien irgendwie gedacht hast oder was gelesen hast oder so, und ich komme ja aus Köln, das ist Ruhrgebiet nicht weit, ich habe bei Einfahren, ich hatte über Jahrzehnte immer das Bild im Kopf von, ja, unter die Erde verbracht. Ganz cool. Alles gelogen. Niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Männer besser lügen als Frauen.
Echt?
Ja. Und ob eine Lüge ankommt oder nicht, ist nicht davon abhängig, oder ist weniger davon abhängig, ob der Belogene talentiert darin ist, Lügen zu erkennen, sondern ist viel stärker davon abhängig, ob derjenige, der lügt, sich für einen guten Lügner hält. Auch ganz geil, okay. Weil wer sich für einen besonders guten Lügner hält, belügt bevorzugt Familienangehörige, Freunde und Kollegen. Und sind darüber hinaus auch insgesamt eher unehrlich. So, und was die Lügner machen ist, also ein guter Lügner zeichnet sich dadurch aus, nicht, dass er eine konsistente Lügengeschichte erzählt, sondern dass er in einer Geschichte, die er erzählt, bestimmte Informationen auslässt, um zu täuschen. Das heißt, kennt man ja auch immer, worüber haben wir denn eigentlich nicht geredet, als wir heute geredet haben? Das ist ja dann immer ganz interessant, um zu gucken, worum es eigentlich ging, der Elefant im Raum und sowas. Und wer besonders gut lügt, hat noch eine Fähigkeit, die verweben ihre Lügen und Auslassungen in eine glaubwürdige Geschichte, in der sehr viele wahre Informationen drin sind.
Genau, das kenne ich auch.
Wenn du
schon mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen was erzählen musst, dann guck, dass du möglichst viel Zeug erzählst, was auch richtig ist.
Oder vermeintliche Fakten, die sich nur sehr schwer bis gar nicht überprüfen lassen. Brauchst du nur mal so eine von diesen ARD-Talkshows dir angucken, wo dann irgendwie so ein rechtsoffener oder rechtsaußen Politiker sitzt und irgendwie erzählt, dass die Welt auf eine besondere Weise beschaffen wäre, was ja auch alle Studien zeigen würden. Und da hat noch nie jemand, geschweige denn die Moderatoren, gefragt, welche Studie ist denn das, die sie da zitieren?
Was mir immer auf die Nerven geht, sind diese, die du in den eher billigeren Medien und Internetseiten findest, diese kuriosen Fakten, diese lustigen Fakten, diese tollen Fakten. Ich habe mal angefangen, die nachzurecherchieren. Du findest diese Fakten ausschließlich in solchen Faktenlisten. Ich habe noch nie eine brauchbare Primärquelle für eine dieser dämlichen Fakten gefunden. Ja, die schreiben alle voneinander ab, ausschließlich.
Stimmt. Das einzig Schöne, da kann man ja mal einen Twitter-Account empfehlen, und zwar den von Quite Interesting, dieser Fernsehsendung aus UK. Ja. Die hauen halt einfach immer mal so Party-Faktenwissen raus, was sie auch überhaupt nicht, machen sich gar keine große Mühe darum, das zu belegen, also irgendwie Quellen.
Ich weiß, dass die belegt sind. Ich kenne ja die Leute tatsächlich, die das machen, die Fakten recherchieren, die kenne ich persönlich. Also
ich halte die auch für äußerst seriös. Ja, ja, eben, ich halte die auch für äußerst seriös. Aber das ist ein sehr schöner Twitter-Account, kann ich nur empfehlen. Quite Interesting, macht Spaß. Hm?
Ja, wir sind noch, ich habe jetzt noch eine Geschichte über das Universum.
Ah, noch eins über das Universum.
Oh. Über mysteriöse Sachen.
Ah, siehst du, ich habe Krankheiten, noch mehr Krankheiten und ein Getränk.
Gut, dann mache ich mal Astronomie, dann machst du Krankheiten genau. Und das Getränk, und dann können wir dann zur Werbung überleiten, die auch zu Getränken passt. So, es geht in der Astronomie um G-Objekte.
G-Objekte?
G-Objekte, ja.
Also keine schnellen Läufer, sondern nein, also gemütliche Geher.
Wieder Buchstabe G, G-Objekte.
Ach so.
Und das sind Dinge, also die heißen deswegen Objekte, weil man bislang oder eigentlich immer noch nicht genau weiß, was es für Dinger sind.
Oumuamua.
Nee, jetzt geh weg mit dem Ding. Okay. Es geht um, da weiß man, was es ist, nämlich ein Asteroid. Es geht um
das Zentrum. Das sagst du.
Ja, das sag ich. Es geht um das Zentrum unserer Milchstraße. Mhm. Und das ist ziemlich cool. Also wenn ich mir mal irgendwo ein Reiseziel aussuchen dürfte, würde ich kurz zumindest mal gerne im Zentrum der Milchstraße sein. Mhm. Mit idealerweise als unverwundbarer, unsterblicher Mensch, weil die Bedingungen da ziemlich hart und heftig sind. Die Sterne stehen dort 1 Milliarde Mal dichter als bei uns in der Gegend. Ja, also die Sterndichte im Zentrum der Milchstraße ist enorm hoch. Bei uns ist ja zwischen Sonne und dem nächsten Stern sind irgendwie 4 Lichtjahre Platz. Im Zentrum der Milchstraße stehen die Sterne extrem dicht beieinander. Und das muss, wenn du dort irgendwo auf einem Planeten bist und zum Himmel guckst, muss das ziemlich geil ausschauen, ja? Wenn du eine 1 Milliarde Mal höhere Sterndichte hast.
Da ist alles voll. Ich meine, das ist genau. Nur noch hell, oder?
Das weiß ich eben nicht. Ich kann nicht okay, genau. Muss man wirklich mal konkret überlegen, wie man sowas simuliert, so einen Anblick. Aber es muss auf jeden Fall cool ausschauen. So. Und was es dort auch ist das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Mhm. Über das haben wir sicherlich auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Das hat 4 Millionen Mal mehr Masse als die Sonne. Und um dieses schwarze Loch bewegen sich halt die Sterne im Zentrum der Milchstraße rundherum.
Millionen oder Milliarden? Das sind Milliarden?
Millionen.
Millionen Sonnenmasse.
Okay, Millionen. Ich dachte Milliarden. Ach, guck. Nee, also es gibt auch schwarze Löcher in anderen Galaxien, die Milliarden mal mehr Masse haben, aber unseres hat 4 Millionen Mal mehr Masse als die Sonne. Und da um dieses schwarze Loch kreist halt jede Menge Zeug. Ja, da kreisen Sterne rundherum, nämlich Gaswolken, andere Krempel, der da so rumfliegt. Und eben Dinger, die bis jetzt im G-Objekte genannt worden. Zuerst dachte man, das ist irgendwie die Andrea Ghez, die das erforscht. Die ist ziemlich cool. Die hat auch diese Sterne erforscht, diesen S1, S2, wie die alle heißen, die da wirklich so ganz knapp am schwarzen Loch rundherum sausen. Mhm. Und wo man dann damit mit deren Analyse der Bewegung von diesen Sternen auch die Masse dieses schwarzen Lochs das erste Mal nachweisen konnte und so. Und die erforscht halt anscheinend das ganze Zeug, was da rumkreist, und hat diese G-Objekte das erste Mal so im Jahr 2005 entdeckt.
Und heißen die G-Objekte, weil die Dame Ghez mit Nachnamen heißt?
Das ist eine gute Frage.
Oder hat es was mit Gravitation zu tun?
Ich weiß es gar nicht. Könnte auch Gas sein. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Du müsstest jetzt nicht mal schauen, das Originalpaper lesen, wo das hier irgendwie herkommt, wo es das erste Mal erwähnt worden ist. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber was die auf jeden Fall gesehen haben, dass dieses Objekt hat. Zuerst hat man es wirklich für Gaswolken gehalten, ja, also für große Gaswolken, die auf schwarze Loch zu fliegen, das passiert ja immer wieder mal, dass da irgendwie so kosmische Gaswolken irgendwo in die Nähe vom schwarzen Loch geraten und dann um das schwarze Loch herumkreisen, Energie verlieren und dann irgendwann mal reinfallen, ja. Und das ist ganz cool, weil dann, wenn sowas ins schwarze Loch fällt, dann wird auch in der Umgebung vom schwarzen Loch viel Strahlung frei, dann kriegst du so ein bisschen Strahlung, so Gammastrahlen, Radiostrahlen, Röntgenstrahlen, Ausbrüche vom schwarzen Loch. Das ist immer recht interessant zum Anschauen, da kann man viel über schwarze Loch lernen. Nur in dem Fall haben die festgestellt, okay, die haben gedacht, da ist jetzt die Glaswolke, und haben gesagt, ja, die wird jetzt demnächst da reinfallen, wird sich aufheizen dabei, wird beim Reinfallen durchs Aufheizen auch viel Strahlung abgeben. Das wird ziemlich cool ausschauen. Ist aber nicht passiert. Dieses Ding, diese Gaswolke, ist einfach einmal rundrum und wieder mehr oder weniger unversehrt weitergeflogen.
Ja, das heißt, die interagiert nicht mit
Doch, nein.
Also das schon.
Denkst du wieder viel zu kompliziert. Also das geht jetzt, das Besondere ist nicht, dass sich das um Schwarze Loch herum bewegt hat. Das,
okay,
das
ich hätte jetzt, also, das klang jetzt so wie, ja, nö, das Schwarze Loch und das Geobjekt, die haben sich eigentlich gar nicht gesehen.
Nee. Ja. Das Ding wäre halt quasi das, also die Schwarze Löcher sind keine Staubsauger, ja. Also nur weil das Ding da rumkreist, muss das nicht irgendwie reinfallen. Das Ding war, dass die halt tatsächlich eben so eine Gaswolke, du hast ja da enorme, auch in der Nähe des Schwarzen Lochs beim Rundrumfliegen hast du starke Gravitationskräfte, noch stärkere Gezeitenkräfte. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich gedacht, wenn es so eine Gaswolke ist, die da rumkreist, dann wird die halt bei der Annäherung an Schwarze Loch durch die Gezeitenkräfte halt im Wesentlichen so halt irgendwie auseinandergerissen, zerfetzt, irgendwie aufgeheizt und so weiter. Was mit dem Ding aber nicht passiert ist. Also das würde man eigentlich erwarten, wenn da so ein kompakter Stern rundherum geht, ja, dem macht es, wenn er weit genug weg ist, dem machen die Gezeitenkräfte nichts aus, wie der rumfliegt. Der fliegt da rum und bleibt halt heil. Aber das hat man nicht von so einer Gaswolke gedacht, dass das passiert. Und dann hat man gedacht, okay, dann ist das vielleicht doch keine Gaswolke. Und man weiß halt immer noch nicht, was man, diese Dinger sind im Wesentlichen, das dehnt sich aus, diese Objekte, wenn sie dem Schwarzen Loch nahe kommen, die werden schon ein bisschen ausgedehnt, aber wenn sie sich wegbewegen, dann wups, dann fahren sie wieder zusammen und sind wieder kompakt, ja. Also die.
Das, so weit habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Ja, die Astronomen auch nicht. Ja. Ja, also normalerweise, so eine Gaswolke wird halt bei der Annäherung immer weiter und weiter und weiter auseinandergestreckt. Ein Stern, der würde halt einfach so bleiben, wie er ist. Man hat jetzt nicht genau gewusst, was für Dinger das sind. Was man jetzt, die Hypothese, die man jetzt hat, ist, dass es eben kein normaler oder einzelner Stern ist, sondern dass es zwei Sterne sind, die miteinander verschmolzen sind, ja, und umgeben sind von einer so eine Art Hülle, dichte Hülle aus Gas und Staub, die halt in diese Hülle, die dann in die Länge gezogen werden kann, wenn es in die Nähe vom Schwarzen Loch kommt, ja, aber wo die Anziehungskraft der Sterne, also des verschmolzenen Sterns in der Mitte, groß genug ist, um diese Hülle festzuhalten. Also das Schwarze Loch kann die quasi nicht abknipsen.
Ja, vor allen Dingen, um das auch hinterher wieder einzufangen.
Genau. Ja. Das ist die Hypothese. Und cool. Das ist jetzt nicht ganz so unplausibel, weil, wie gesagt, die Sterndichte ist enorm hoch im Zentrum der Milchstraße. Da können Sterne kollidieren und verschmelzen. Hier bei uns außen, da kann sowas nicht passieren. Also, dass sich da zwei Sterne kollidieren, das ist zwar nicht unmöglich, aber so unwahrscheinlich, dass es im Wesentlichen unmöglich ist. Ja, aber im Zentrum der Milchstraße, da stehen die dicht genug, dass solche Sterne verschmelzen können. Wenn die verschmelzen, dann kann sich da eben auch so eine Staub- und Gaswolke rundherum bilden um die Dinger. Das heißt, es kann durchaus so sein. Aber man muss sich halt nochmal irgendwie genauer angucken, was das ist. Und momentan wissen wir noch nicht, was das jetzt genau für Dinger sind. Könnte auch irgendwas anderes sein.
Aber wie cool muss das bitte sein als Astronomin? Du guckst dir halt so ein Ding an und denkst, ja, jetzt passiert das, was immer passiert. Ups. Das stelle ich mir sehr, sehr abgefahren vor. Das ist ein sehr, sehr irres Gefühl. Also was, vor allen Dingen.
Darum machen die Menschen Wissenschaft, die meisten.
Ja, das Problem bei der Wissenschaft oder das Problem der Wissenschaft ist ja, dass die ganzen großen Sachen im Grunde schon entdeckt sind. Ne?
So, das haben schon ein paar gesagt.
Und ja, nein, ich meine noch nicht die ganzen großen, sondern es gibt ja ohne Ende. Ne? Ich meine, wir müssen ja nur den nächsten Beschleuniger größer bauen, dann finden wir ja schon wieder jede Menge Zeugs. Aber so die, ich sag mal, mit dem bloßen Auge sichtbaren Sachen irgendwie. Ja, gut, ja. Und sowas, wo dann irgendwie tatsächlich ein Stern oder eine vermeintliche Gaswolke um Schwarzes Loch und so, das ist halt groß und sichtbar. Und dadurch, finde ich, wird Forschung oder also wenn der Forschungsgegenstand sichtbar ist und greifbar ist es halt viel leichter zu verstehen, was die Forschung da macht, als wenn du sagst so, ja, up quark, down quark, weißt du, so diese, wo du ja im Grunde nur noch Begriffe findest für Zustände von Energie. Und das ist ja, mit einem normalen Gehirn ist das ja kaum noch erfassbar. Darum finde ich solche Forschung immer total cool. Wenn das ein Ding ist, wo ich sage, okay, könnte ich theoretisch auch erkennen, was sie erkannt hat.
Ja, schon nee, toll. Kannst du nicht.
Ja, theoretisch, wenn sie sagt, guck mal, das ist die Gaswolke, die fliegt da rum, die müssen sich eigentlich so verhalten. Aber wenn mir jemand sagt, guck mal hier, das ist das X-Boson und da hinten ist das Bose-Einstein-Kondensat, und das verstehe ich halt alles nicht. Ne? Also ich muss mir das dann halt jedes Mal anlesen. Was ich verstehe ist, weil ja auch Winter ist und der Himmel ist grau und so, ich verstehe sehr gut, einfach im Bett liegen zu bleiben, zumal ich auch noch eine neue Matratze habe, die äußerst bequem ist. Und jetzt haben britische Wissenschaftler festgestellt, was es zur Folge hat, wenn ich 14 Tage im Bett liegen sollte.
Dein Hippocampus
schrumpft. Nee, das nur, wenn ich das Fenster offen habe.
Ach so, okay.
Sie haben einfach mal Leute 14 Tage faulenzen lassen. Das ist eine sehr kleine Studie, 47 Teilnehmer waren das nur. Haben Leute ausgesucht, die einigermaßen fit waren und täglich mindestens 10.000 Schritte gemacht haben in ihrem Leben. Haben sie dann 2 Wochen lang gezwungen, 14 Tage lang nur noch maximal 1500 Schritte pro Tag zu machen.
Okay.
So, das ist um den Unterschied zu verdeutlichen. Also ich wohne in Berlin-Tempelhof. Ich arbeite, wenn ich beim Radio arbeite, in Potsdam-Babelsberg. Wenn ich mit der S-Bahn zur Arbeit und wieder nach Hause fahre, komme ich auf irgendwas zwischen 8000 und 10.000 Schritte. Mhm. Wenn ich mit dem Motorrad oder mit dem Auto zur Arbeit und zurückfahre, komme ich auf irgendwas zwischen 1500 und 2500 Schritte. Das heißt, der normale autofahrende Arbeitnehmer dürfte ungefähr so bei 1500 bis 2000 Schritten liegen, wenn er jetzt nicht im Büro so viel rumrennt und so. Was passiert ist, die Muskelmasse ist eindeutig zurückgegangen, schreiben sie. Der Mineralgehalt der Knochen ist zurückgegangen. Fett an den Hüften hat sich gebildet und der Fettanteil in den Muskeln hat auch zugenommen. Nach nur 2 Wochen, die du dich nicht hinreichend bewegt hast.
So, bewegt euch.
Ja, bewegt euch. Und zwar schreiben sie auch, 10.000 Schritte täglich reichen aus, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken und die Fettpolster nicht wachsen zu lassen. Und 10.000 Schritte ist nicht viel. Das klingt viel. Das sind 10 Kilometer, wenn man sie am Stück geht. Aber selbst das, 10 Kilometer am Stück, hast du halt auch in 2 Stunden runter.
Ja, ich war heute Mittag mal eine Stunde spazieren mit einer Freundin hier in Baden. Das war auch irgendwie, das haben wir doch irgendwie schon 6 Kilometer geschafft.
Ja, genau.
Und dann haben wir so ein bisschen hier hin läufst, dahin läufst, dann
genau,
zum
genau.
Bäcker und Dings und da und dann kriegst du es locker hin.
Ja, und sowieso, also Stadtbewohner schaffen das sowieso. Also wenn der Stadt wohnt und öffentliche Personen Nahverkehr benutzt, ist eigentlich fit. Also Stadtbewohner haben viel mehr Schritte als Landbewohner zum Beispiel, was man auch intuitiv nicht erwarten würde. Weil auf dem Land ja, die Distanzen ja größer sind. Genau, da fährst du sogar mit dem Auto. Da fährst du sogar mit dem Auto 500 Meter weit, weil das Auto steht ja gerade vor der Tür, dann kann man es ja auch benutzen. Und wo wir gerade bei Krankheiten sind, es gibt ja die Volkskrankheiten, ne, so Diabetes, Herz-Kreislauf.
Die auch von der Bild-Zeitung?
Was?
Die auch von der Bild-Zeitung?
Die Volkskrankheiten, Volkskrankheiten. Ja, die Bild-Zeitung ist Volkskrankheit, aber mit X. Ne, so Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Volkskrankheiten. Und es gibt gerade, und das ist auch nur eine Theorie, also so auf dem Status eines Gedankenexperimentes, dass das ansteckend sein könnte.
Aha.
Also nicht nur über Verhalten ansteckend, ne? Also mein Kumpel faulenzt rum, dann faulenze ich auch rum, werde fett, kriege, werde krank. Also nicht nur, wie nennt man es, Lebensstil, Umwelteinflüsse und Genetik könnten solche Erkrankungen hervorrufen, sondern auch die Darmflora. Hm. Mythos Mikrobiom, ne? Das ist ja irgendwie gerade so, dass also das Mikrobiom des Darms ist ja gerade irgendwie so ein Riesenthema auch. Ich weiß gar nicht.
Ist cool, interessant.
Es ist hochinteressant, aber wenn du gerade mal in diese Apothekenumschauartigen Blätter guckst, jetzt ist auf einmal ist das Mikrobiom für alles verantwortlich. Ja? Egal wie es dir geht, erstmal guckst du aufs Mikrobiom und wenn du dann eine Stuhltransplantation machst, geht's dir sofort wieder besser. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was von einem.
Ja, das ist Quatsch, aber von einem
Mythos.
Das Buch. Also
damit Charme ist schön. Oder hört den Resonator zum Thema das Mikrobiom des Darms.
Aber auch eine das sehr Buch schöne ist wirklich Sendung. Gut, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist so ein schöner Überblick, Einblick in das Thema. Von da aus kann man dann irgendwie in die Details weitergehen. Hm. Das Buch ist nicht umsonst seit, weiß nicht, 10 Jahren auf den Bestsellerlisten. Ja. Also das ist wirklich, kann ich empfehlen.
Was sie jedenfalls gemacht haben, und jetzt kommen wir zu Mäusen. Sie haben das Darmmikrobiom einer fettleibigen Maus in eine gesunde Maus transferiert. Davon ist die gesunde Maus übergewichtig geworden. Soweit nichts Neues. Ne? Also mit Stuhltransplantation kann man sowas machen. Aber was sie dann auch gesehen haben, ist, dass sie hatten Süßwasserpolypen im Labor und haben sich das Mikrobiom der Süßwasserpolypen angeguckt. Und das war bei zwei, also wenn es bei zwei Süßwasserpolypen unterschiedlich war, hat sich das Mikrobiom über die Zeit angeglichen, wenn die zusammengelebt haben. Und die äußere Erscheinungsform der Polypen hat sich einander angeglichen.
Fette Polypen.
Ne? In Mais, in Süßwasserpolypen. Und ob man darauf Rückschlüsse dann auf menschliche Gemeinschaften ziehen kann, ist weiterhin offen. Da brauchen wir mehr Forschung.
Das heißt, wenn du in der Beziehung fett wirst, ist der Partner schuld.
Genau.
Kann man
das Mikrobiom des Partners.
Ja, ich glaube, das soll ja, das ist.
Weil er dich so beschissen behandelt. Das ist doch
nicht erwähnen beim nächsten Streit, sonst. Könnte, glaube ich, böse enden, das als Argument für irgendwas zu verwenden in der Diskussion.
Ja, das stimmt. Ja.
So, Getränke hast du gesagt.
Ach so, ich dachte, haben wir nur noch Werbung und Getränke jetzt? Mein Gott.
Ja, ich.
Ach Gottchen, okay.
Wir reden doch schon lange.
Ja, macht ja nichts. Florian, was ist der Antrieb der Wissenschaft?
Ich vermute mal Kaffee, oder?
Richtig, Kaffee. So, jetzt haben ein internationales Forscherteam, mit anderen Worten, die Wissenschaft hat festgestellt, wie man perfekten Espresso macht. Und das haben die eher zufällig rausbekommen. Wahrscheinlich, weil sie so viel Kaffee trinken, haben sich jedenfalls mit den Mitteln der Strömungsmodellierung angeguckt, was passiert denn eigentlich in der Espressomaschine mit dem Kaffeemehl und dem Wasser. So, und was man normalerweise macht, ist, wenn du einen Espresso machst, du nimmst im Schnitt, natürlich, also, ne, gibt ja so internationale Barista-Empfehlungen und sowas, du nimmst 20 Gramm Kaffeebohnen und malst die so fein, wie es geht. Ja, weil,
so fein, wie es geht.
So fein, wie es geht. Weil je kleiner der Partikel, desto mehr Oberfläche hast du in der gesamten
Kaffeemühle. Ich hätte gedacht, dass man irgendwie so grob gemahlen und links beim Mehl oder sowas, aber
nee, so fein,
sinnvoll,
so,
was du sagst.
So fein wie mir, ne? So Oberfläche vergrößern, je feiner du malst, desto größer die Oberfläche, desto mehr Wasser kann die Oberfläche erreichen, desto mehr Aroma und bla wird extrahiert. Stellt sich raus, stimmt nicht.
Ach.
Ja, haben also Strömungsmodelle drüber laufen lassen, haben festgestellt, wenn der Kaffee zu fein gemahlen ist, gibt's Verklumpungen im Kaffeebett. Das, warte mal, das muss ich als Sendungstitel hier aufschreiben. Verklumpungen im Kaffeebett.
Was Jürgen Drews.
Verklumpungen im Kaffeebett. Warte mal, Verklumpungen im Kaffeebett. So, gibt's Verklumpungen im Kaffeebett. Und mindert wiederum die Qualität des Kaffees, da rauskommt. Dann haben sie ein bisschen rumexperimentiert und sind drauf gekommen, es reichen 15 Gramm statt 20 Gramm. Also ein Viertel weniger. Was ganz interessant ist, vor allen Dingen, wenn du davon lebst, Kaffee zu verkaufen.
Das ist alles von der Industrie hier
gesponsert. Ja, genau. Du nimmst 15 Gramm Kaffeebohnen und malst die, wie sie schreiben, nicht mit allerletzter Vehemenz, sondern ein bisschen gröber, als du es eigentlich machen würdest oder eigentlich gewohnt bist, wenn du Espresso malen würdest. Ja, und dann wird dein Kaffee besser. Und das ist schon enorm. Ich meine, ich trinke sehr, sehr viel Kaffee, mache selten Espresso, weil ich keine Siebträgermaschine habe, also keine Maschine, die schnell Espresso herstellen kann. Aber hätte ich das, würde ich jeden Tag bestimmt irgendwie 5 bis 8 Tassen Espresso trinken. Und dann macht sich das schon bezahlt, wenn du weniger Zeugs nimmst.
Ich bin kein so extremer Kaffeetrinker. Also ich trinke den schon, aber ich weiß nicht, wie viele andere, ich brauche das jetzt nicht irgendwie, um morgens in Touren zu kommen. Also manchmal trinke ich irgendwie, oder besser, 3 Tagen kein Kaffee mehr
getrunken. Brauchen tue ich das auch nicht. Ich mag Kaffee halt nur sehr gerne. Solange nicht das ist, was moderne Kaffeenerds fruchtig nennen. Ich nenne das sauer.
Stimmt, ja. Ich trinke 2 Tassen am Tag, vielleicht, wenn ich mal Kaffee trinke. Also dann ist es, und ich male das auch nicht selber, das Zeug, also.
Ah doch, das mache ich schon. Was eigentlich auch Quatsch ist. Für so kleine Mengen. Also für so große Mengen wie bei mir macht das, glaube ich, eher Sinn. Vor allen Dingen man fühlt sich so. Es ist halt auch wieder Romantik, ne? Kaffeemühlenromantik.
Ja, ich bin Kaffeeprolet. Ich gehe auch über die Tanke und kaufe mir dann einen Kaffee. Also
genau. Im Pappbecher.
Genau.
Mit Plastikdeckel. Genau. Kommen wir zur Werbung, damit du dir auch weiterhin Kaffee in Plastikbecher mit.
Genau. Ja. Nein, also tatsächlich ist jetzt hier. Wir haben ja tatsächlich seit Dezember nicht mehr gesprochen.
Ja.
Und da hat sich einiges getan. Also ich bin jetzt wieder viel, viel, viel unterwegs und seit im nächsten Jahr noch viel mehr, weil ich jetzt vor kurzem in Freiburg auf der Künstlerbörse war, wo ich dann irgendwie, das ist so wie eine Buchmesse oder eine Automesse, nur dass du keine Bücher verkaufst oder Autos, sondern eben Künstlerinnen und Künstler.
Da, die werden auch so ausgestellt an
ja, so Mobilien. Wir hatten einen Stand, und da standen wir, damit die Leute uns sehen können und gucken, was wir so treiben. Und du hast da irgendwie so Auftritte, also Kurzauftritte, wo du dich halt irgendwie präsentieren kannst und dann kommen da Veranstalter, Location, was alle aus ganzen Gegend vorbei und sagen halt irgendwie, verhandeln mit deinem Management oder mit dir selber, je nachdem, wann du, für welche Konditionen irgendwo auftrittst, also wie eine Messe nur halt. Und das lief recht gut in Freiburg, das heißt, wir werden dann im nächsten Jahr sehr viel mehr in Deutschland unterwegs sein mit den Science Busters, als wir es jetzt sind, aber wir sind jetzt demnächst wieder unterwegs, wir haben ein komplett neues Programm, das handelt, wie soll es anders sein, vom Klimawandel, das ist das Thema, an dem kommt man nicht vorbei und unser Programm heißt Global Warming Party.
Ihr seid
die Housewarming Party, nur dass alle mitmachen müssen und es darf auch keiner früher nach Hause gehen.
Genau, und es werden riesige Brote und tonnenweise Salz abgeworfen.
Ja. Nein, das nicht, aber es ist halt der Global Warming, ich bin dabei, Martin Puntiger natürlich und als zweiter Wissenschaftler Martin Moder, der Biologe. Und in dieser Global Warming Party, da wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine offizielle Premiere in Graz. Das war cool, in einer riesengroßen Halle, irgendwie 900 Leute ausverkauft. Also ging richtig ab. Und das ist
wobei
ist cool.
Vermutlich würdet ihr es auch schaffen, eine 9000er Halle auszuverkaufen, oder?
Ah, weiß ich nicht. Vor allem stoßen wir dann an die Grenzen dessen, was wir visuell umsetzen können.
Ja, okay, halt stimmt. Da müsstest du dann irgendwie so Leinwände
und so. Unsere Experimente komplett hochskalieren und irgendwie ehrlich eine Special Effect Show machen und jetzt nicht mehr dieses Wissenschaftskabarett, was wir machen. Also irgendwann bei den ganz großen Hallen, da haben wir dann irgendwie technisch, also das ist quasi, da sind wir technisch nicht in der Lage, das zu bespielen, dass es sich lohnt fürs Publikum. Ja. Aber also das, dieser, da, ich verrate jetzt nicht genau, was alles abgeht. Also es ist, ich werde erzählen zum Beispiel, was, wenn es immer heißt, es gibt keinen Planet B, was die Astronomie dazu meint.
Ja.
Und wo wir den finden oder auch nicht. Mein Kollege.
Ach komm, aber den Hinweis kannst du geben. Wenn ich sage, es gibt keinen Planet B, sagst du dann stimmt oder sagst du doch?
Was die Show angeht, kann ich sagen, es gibt keinen Planet B.
Ja.
Jetzt so als Astronom allgemein, also das Universum ist voll mit Planet B,
ja, okay.
Weil die Nomenklatur immer geht, Name von Stern. B. So werden Planeten benannt, ja.
Okay, Betelgeuse B.
Ist so ungefähr. Wenn der einen Planeten hätte, wäre das Betelgeuse B. Ja, also der erste Name ist immer B. Das heißt, wir haben einen Arsch voll B-Planeten im Universum, nee. Aber keine zweite Erde. Ja, es gibt, was erzähle ich noch? Ich erkläre das mit der Kernfusion. Also, wie sie funktioniert und warum sie uns nicht retten wird. Mit extrem cooler Kernfusionsdemonstrationsmaschine.
Ihr habt kalte Fusion auf der Bühne. Endlich. Endlich kalte Fusion.
Kernfusion.
Ja, aber so heiß könnte das auf der Bühne nicht
sein. Kürbiskernkönig. Kürbis. Wie gesagt, mein Kollege, der Biologe, der macht, der zündet mich an. Ja, ich werde in jeder Show werde ich angezündet. Und tatsächlich, also, es ist Feuer auf meinem Körper.
Herrlich. Das könnt ihr bei Rammstein
gucken. Ja, und es gibt auch, ja, es ist ein bisschen so, es kommt musikalisch, es gibt auch Metal-Musik zwischendurch. Und am Ende mache ich kosmisches Kübelsaufen, was dann tatsächlich irgendwie, ich mixe einen hervorragenden Cocktail, der dann ans Publikum ausgeschenkt wird, mit astronomischem Hintergrund und halt in einem Eimer, damit genug da ist für alle.
Ja, also, wie in Spanien, das kennen die Leute ja.
Genau, ja. Und also es macht Spaß, die Show, die läuft ganz gut. Und wie gesagt, wir sind ab jetzt und dann demnächst überall unterwegs. Und zwar auch im Sendegebiet des Holger Klein. Also unser Sendegebiet ist ja eh der ganze deutschsprachige Raum. Aber wir haben tatsächlich mal so ein kurze Ecke, wo wir mal in die deutschen Gegenden kommen, wo wir nicht so oft sind. Wir
Ostelbien nennt man das hier.
Wir sind in Leipzig, Dresden und Berlin.
Ah, schön.
Im April, also am 23. April in Leipzig, am 24. April in Dresden, am 25. April in Berlin. Mhm. Also es ergeht folgender Aufruf an alle dort. Besorgt euch Tickets dafür. Und ansonsten, wir sind auch überall anders. Wir sind in München, wir sind demnächst in Zürich am 22. Februar. Wir sind ganz oft in Wien, wir sind in diversen kleinen und größeren Orten in Österreich und Deutschland. Wir sind irgendwie in Passau, in Ingolstadt, in Salzburg. Nächstes Jahr sind wir in Basel. Nicht nächstes Jahr, im nächsten Halbjahr, also im September. Also guckt auf unsere Homepage, da sind alle Termine. Also diese Global Warming Party gibt's jetzt demnächst überall. Länger und vor allem freue ich mich dann, dass ich auch mal wieder hier in der Ecke bin, wo ich jetzt nicht mehr wohne in Ostdeutschland, aber dann noch nie aufgetreten bin. Also Leipzig, Dresden, da freue ich mich schon sehr, dass wir dort nochmal vorbei sind und guckt euch das an. Also wenn ich bis dahin tatsächlich all die vielen Male angezündet werden, überlebt habe, wird es auch dort dann noch Kübelsaufen mit astronomischem Hintergrund geben.
Jetzt, bevor wir die Sendung beenden, würde ich dich aber doch gerne noch zu einer Auskunft verdonnern. Du hast eben gesagt, Kernfusion und warum sie uns nicht retten wird. Warum wird uns die Kernfusion nicht retten? Weil mein Eindruck jetzt auch nach mehreren auch Grundlagenforschung und so und Besuch am Wendelstein-Fusionsapparat ist ein anderer. Warum sagst du, die wird uns nicht retten?
Kernfusion ist wunderbar. Ich bin voll dafür, dass wir diese Technik erforschen und auch realisieren. Das Ding ist, wenn du dir anschaust, quasi den Fahrplan, der da jetzt aufgestellt wird. Ja, also wir hatten das letzte Ding, was gut gelaufen ist, war JET. Ja, der Joint European Torus. Mhm. Der hat irgendwie Anfang der 90er halt mal irgendwie Kernfusion hinbekommen, aber halt keine, die sich selbst aufrechterhält und keine, wo mehr Energie rauskommt, als reingesteckt wird. Mhm. Jetzt basteln wir am Nachfolger von JET, nämlich ITER.
Ja, ITER wird uns nicht retten. Davon bin ich allerdings auch überzeugt.
Ja, aber es geht ja weiter. Guck mal, ITER ist aber, du hast jetzt quasi hier ITER. Dann wird ITER irgendwann mal, wenn ITER fertig wird und all das kann, für das ITER ausgelegt ist, dann wird der zwar auch Kernfusion machen können, aber auch noch nicht, quasi keine Kernfusion, die sich selbst aufrechterhält.
Richtig.
Dazu, das macht das Nachfolgeprojekt von ITER, DEMO heißt das Ding. Mhm. Das wird Kernfusion machen können, so wie man denkt, dass Kernfusion gemacht werden muss. Also wirklich eine Kernfusion, die halt läuft im Wesentlichen, allerdings, wo du Energie rauskriegst. Mhm. Das wird aber noch nicht wirtschaftlich funktionieren können, weil dazu brauchst du größere Anlagen. Und das wird das Nachfolgeprojekt von DEMO, nämlich Proto, sein. Und Proto wird dann groß genug sein, dass es wirtschaftlich Kernfusionsenergie produziert. Wenn du dir die Zeitskalen anschaust, also wenn alles absolut nach Plan läuft, ist Proto irgendwann Mitte des 21. Jahrhunderts fertig.
Okay,
ja. Realistischerweise Ende des 21. Jahrhunderts. Und bis dahin ist die bist mit dem Klimawandel durch.
Ja, egal, so gesehen durch, nicht ist retten, das ist, ja, nee, das denke ich auch. Wobei, wenn du vom ITER mal weggehst, das Problem beim ITER ist ja vor allen Dingen auch, dass die am ITER beteiligten Länder zu geizig sind, das Ding wirklich mal zu wuppen und zu stemmen. Und dass es so ein paar Sachen in der Zusammenarbeit gibt, mir wurde mal erzählt, dass eines der Probleme zum Beispiel ist, ITER wird nicht, also der ITER ist nicht das, was möglich ist, was wir an Fusionsmaschinen bauen können, sondern der ITER ist das, was das technologisch schwächste beteiligte Land notfalls auch alleine hinbekommen könnte. Das ja, heißt, also das ist gar nicht cutting edge, sozusagen.
Ja, ganz so arg ist es auch nicht. Ich meine, ITER ist halt, natürlich hast du alle Probleme, die du mit internationalen Großprojekten hast, wie die USA, mal waren sie dabei, dann sind sie wieder ausgestiegen für ein paar Jahre, dann sind sie dabei, dann musst quasi irgendwie, du hast halt die ganze Bürokratie. Aber es ist jetzt auch nicht so, ich höre auch oft, dass gesagt wird, ja, also das ITER, wenn die ganze Bürokratie nicht wäre, dann wäre das alles schon längst. Das Problem ist, dass du bei der Kernfusion auch halt schlicht und einfach von dieser ganzen Projektsituation abgesehen, da sind schlicht und einfach auch noch sehr, sehr viele wissenschaftliche und technische Probleme, die nicht gelöst sind. Und wir vor allem auch Probleme, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir sie lösen. Und dann wird es auch noch jede Menge Probleme geben, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Also das ist nicht so, dass es wissenschaftlich jetzt quasi fertig ist, das Thema, und wir einfach nur noch ein Ding hinbauen müssen. Also so ist es lange noch nicht.
Wenn wir dann aber auf den Wendelstein gucken, da ist so das Letzte, was ich vom Wendelstein mitbekommen habe, der ja auch ein anderes Prinzip wird. ITER ist ja ein Tokamak, genau, Wendelstein ist ein Stellarator. Das Letzte, was ich vom Wendelstein gehört habe, ist aber, dass schon die nächste Generation, also was nach dem Wendelstein kommt, wird Energie erzeugen können. So, das ja, ist mein sagen Kenntnisstand.
Leute, die an Kernfusionsanlagen immer recht gerne, weil
das stimmt allerdings.
Optimistisch.
Aber wenn man sich da die Entwicklungszeiten anguckt, also die Entwicklungszeit hin zum Wendelstein 7X, der ist ja gebaut worden, nachdem sie unten in Garching, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie das Ding da hieß. Das ist ein Kleinstreaktor, der auch nur ein paar Sekunden gebrannt hat, wenn überhaupt. Das hat 10 Jahre gebaut, daraus den Wendelstein 7X zu bauen. Wenn wir in so einem Zeitplan weiterarbeiten könnten, was ich nicht weiß tatsächlich, habe ich noch nicht fragen können, wenn wir in so einem Zeitplan weiterarbeiten könnten, wären wir halt in 20 Jahren soweit, dass wir einen Stellarator, also einen industriefertigen Stellarator hätten.
Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist, da musst du fragt dann nochmal vielleicht irgendwie, nur weil der Stellarator Energie produziert, heißt das noch lange nicht, dass der quasi halt auch irgendwie auf eine vernünftige Art Energie produziert. Da muss ja genug rauskommen. Ein Windrad kann auch Energie produzieren, ja. Kann ein Windrad hinstellen, dann kommt da mehr Energie raus, als ich reinstecke.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Weltklima wer damit rettet, dass ich überall Windräder aufstelle, ja?
Das Weltklima retten, also vom Weltklima rede ich gar nicht. Ich rede tatsächlich ausschließlich von der Energieversorgung.
Ja, nee, ich meine auch die Energieversorgung, meine ich ja, aber das irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob der Stellarator, ob das heißt, da kommt nicht, wird jetzt Energie produziert, ist das auch etwas, was wissenschaftlich dann quasi, ist das was du quasi, wo ich sage, okay, das ist es jetzt und das bauen wir überall hin, oder ist es dann irgendein experimentelles Ding, das halt Energie erzeugt, oder ist es etwas, was kommerziell schon einsetzbar ist? Und selbst wenn es kommerziell einsetzbar ist, nur weil wir wissen, wie wir ein Kraftwerk bauen,
dann muss als
CO2-neutral Energie baut, es kann ja nicht einfach, kann jetzt nicht hingehen und sagen, so, Länder der Welt, macht alles ab und ihr baut jetzt euch überall hier 20 von den Dingern in euer Land rein.
Ja, es muss ja vor allen Dingen, es muss ja dann auch erstmal noch gebaut werden. Das heißt, so Firmen wie Alstom oder Siemens oder sowas, die müssen halt auch erstmal ihre Ingenieure da dran setzen und gucken, wie können wir das Ding denn eigentlich so bauen, dass wir auch tatsächlich Energieversorgung machen können damit. Und so gesehen hast du natürlich recht. Also wir haben ja eine Fusionsmaschine, die uns mit Energie versorgt und können dann halt über Solar und Wind und
das sonst Problem was Kraft. Das Problem an der ganzen Klimageschichte, Energieproduktion ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen.
Ja.
Wir wissen ganz genau, was wir tun könnten. Wir tun es halt nur nicht. Das ist das Problem. Ja. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Wundermaschine wie die Kernfusion, die uns rettet in der Hinsicht. Wir brauchen Kernfusion, ja, die werden wir irgendwann brauchen. Ich bin voll dafür, dass wir die haben. Aber das ist jetzt nichts, was sagt, wir müssen jetzt irgendwie hier das Ding erfinden, damit wir das Klima retten. Das Klima retten, wenn wir es wollen, auf andere Art und Weise.
Aber so habe ich das mit den Fusionsapparaten auch nie verstanden, dass die irgendwie fürs Klima gemacht werden.
Es gibt schon Leute, die sagen das.
Okay. Nee, das halte ich tatsächlich auch für unsinnig. Eben, wie du auch sagtest, alleine angesichts der Tatsache, dass wir längst wissen, wie wir das mit dem Klimawandel und der Energieversorgung hinkriegen könnten. Dazu müssten wir dann halt irgendwie mal damit aufhören, uns darüber zu mokieren, dass, weiß ich nicht, Windräder irgendwie hinter unseren Häusern stehen und vielleicht in den Städten, wo keine stehen können, der Strom dann eben teurer wird, um das zu kompensieren. Aber das ist eine andere Diskussion.
Genau über das, also nicht genau über das, aber ziemlich ungefähr über das spreche ich dann eben auch in unserer Show. Und mein Kollege von der Biologie hat auch sehr schöne Dinge gesagt, schöne Lösungsansätze. Mhm. Das heißt ja immer, der Mensch muss sich ändern. Mhm. Und er erklärt, wie er ist ja Genetiker, wie ein Genetiker den Mensch ändern würde, damit es klimamäßig jetzt funktioniert. Also wer das, wer wissen will, wie ein Österreicher die Menschheit verändern will, genetisch, um das Land klimafit zu machen, der sehr kommt gut in unsere Show.
Freistädters Menschenreaktor.
Ja, das macht der Biologe.
Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Florian, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.